Diese Folge wird euch präsentiert von der Fahrradversicherung BIGMO. Denn wir alle wissen, wer sein Rad liebt, der schiebt und versichert ist. BIGMO bietet euch flexible und jederzeit kündbare Versicherungspolicen, mit denen ihr eure Fahrräder, aber auch Equipment und Zubehör gegen Stürze, Diebstähle und Unfälle, auch auf Reisen, versichern könnt. Das Beste für Radsportgeschädigte wie mich, die gleich mehrere Fahrräder in der Bude stehen haben, auf jedes zusätzlich im Haushalt versicherte Rad gibt es 50% Rabatt. Falls ihr Interesse an einer Fahrradversicherung habt, dann schaut gerne mal auf bigmo.com vorbei und nutzt beim Bezahlen den Code RTW26, um 10% auf eure Police zu sparen. BIGMO, das ist BIGMO. Weitere Infos findet ihr in den Shownotes.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Radio RTW, in der es Isaac del Toro aus Mexiko seinem WM-Gastgeberland gleichtut und die Radsportwelt bei der ehemaligen Dauphiné-Rundfahrt zu Gast an seinem Hinterrad begrüßt. Nach 8 Etappen fährt er den aufopferungsvoll kämpfenden Luke Tuckwell aus dem gelben Trikot und zeigt auf, dass UAE für die Tour wohl mit 2 Mittelstürmern spielen wird. Weiterhin leidet die Radsportwelt mit Youngster Paul Sexas, der die Tour Auvergne-Rhône-Alpes nach einem Sturz löchriger verlassen muss als eine Scheibe Emmentaler. Und wir freuen uns einfach mal für den Dänen Anton Charming, der auf Etappe 2 seinem Nachnamen getreu nach 3 Jahren wieder ein Radrennen gewinnen konnte. Jasper Philipsen hat da wohl weniger Probleme, er gewinnt den Kopenhagen-Sprint mit einer Smörrebrotlänge Vorsprung, Paula Blasi fühlt sich pudelwohl in den Pyrenäen und klettert sich mit ihrem Sieg bei der CIC-Tour Feminine de Pyrénées weiter in die Mitfavoritinnenrolle für die Tour de France. Machen wir einen Haken dran an die Radsportwoche mit Paul Magnier und seinem überlegenen Sieg bei der Mürklassik Gerardsbergen. Da scheint jemand Pizza und Pasta bereits gut verdaut und sein System schnell wieder auf Fritteusenfett und Frikandel Spezial umgestellt zu haben. Und mit dem Geruch einer frisch frittierten belgischen Schweinerei in der Nase und 2 deutschen Süßigkeiten vor meinen Augen beginnen wir die heutige Ausgabe von Radio RTW mit mir, Richard Weinsheimer,
Tobias Knaup
und Max Walscheid.
Einen wunderschönen guten Morgen, Jungs. Wir haben Montag früh und ich sag's euch ganz ehrlich, ich habe heute einen leichten Durchhänger, ihr müsst mich hochpedern.
Ja, ist okay, das machen wir so wie mit der, Verzeihung, wie mit der Katze hier. Und zwar haben wir jetzt so eine Art, wie soll ich sagen, so eine Partnerschaftskatze, könnte man sagen. Die kommt aus
Hast
der Nachbarschaft.
Hast du eine Partnerschaft übernommen?
Nee, aber die hat sich so rein adoptiert hier bei uns. Also die kommt immer gerne vorbei, die wohnt irgendwo in der Nachbarschaft, ich weiß nicht genau wie. Ich habe jetzt aber mitbekommen, wie sie heißt und vielleicht habt ihr das gesehen, ich habe die paar Mal für Content missbraucht.
Oh, das ist ja schon
immer, das ist die Optimized-Katze, ist das?
Genau, das ist die Optimized-Katze, weil die ist herrlich samtig weich, genauso wie die Optimized-Produkte. Das war jetzt unbezahlte Werbung. Und die habe ich dann immer gerne verwendet, weil die kam immer zu Besuch und kommt nach wie vor zu Besuch und gibt ein super Fotomotiv ab. Und dann habe ich mich gefragt, was ist eigentlich, wenn die Besitzer der Katze, weil es ist ja nicht meine, dann per Zufall Radsportfans sein sollten und mir folgen und dann regelmäßig ihre Katze in meinem Instagram sehen und dann so denken, so ey, der benutzt schon wieder unsere Katze.
Ich frag
ob
mich
die da mal so eine Percentage verdient hat?
Wahrscheinlich schon, aber ich frage mich die ganze Zeit eher, ob du dir sicher bist, dass es nicht der Ocelot aus der Paris-Roubaix-Week mit der ARD ist, der da aus Versehen in deinen Kofferraum gewandert ist.
Nee, ich glaube nicht, nee. Ja. Aber ja, auf jeden Fall, jetzt ist es auch so ein bisschen so eine kleine Podcast-Katze, weil die liegt hier vor mir vorm Fenster und hört meinem Gequatsche zu.
Die gibt Sicherheit sozusagen. Knaupi, wo hast du dich rumgetrieben am Wochenende?
Im Norden, in Rerik, beim Seaside Ride Event vom André Greipel. Der hat uns eingeladen. Du hattest leider keine Zeit, aber ich habe den weiten Weg auf mich genommen, um dort ein bisschen Gravel zu fahren. Wir hatten ja ein bisschen Pech mit dem Wetter, also auch mal einen schönen Regenschauer, so 90 Grad. Also wenn der Wind so stark weht, dass es 90 Grad in die Zelte reinweht, das ist dann vielleicht nicht so angenehm, aber ich hatte trotzdem ein schönes Wochenende. Und ich muss sagen, ey, 100 Kilometer Gravel in so Regenbedingungen, wenn so wenn die Wege so aufgeweicht sind und so, das hat dann auch nichts mehr von, also ich glaube, bei gutem Wetter ist es eine entspannte, chillige Tour, aber dann ist es schon eine Herausforderung, also die Karren, die haben alle geklumpt.
Ist das so eine Gruppenfahrt oder ist das auch ein Rennen?
Nee, ist eine Gruppenfahrt, also einfach so ein organisiertes Event, wo man halt verschiedene Touren hat, also kurze, lange Runde, okay. Gravel, Straße und man kann sich dann sein Grüppchen zusammenfinden, hat Verpflegungsspots unterwegs und hat halt über das Wochenende noch ein bisschen Rahmenprogramm. Es gibt Aussteller, gab es da. Also man konnte irgendwie Schwalbe, SKS, Shimano, Ryzen hat einen Stand da. Markus Burkhardt war da, der hat Live-Tracking gemacht und halt dann auch ein bisschen Werbung für sein eigenes Event. Und es war halt einfach so ein familiäres Zusammentreffen mit ein bisschen Radfahren und gute Laune.
Was ich jetzt da gerade total spannend fand, ist, Tobi, das, was du gerade beschrieben hast, das kennt der Max überhaupt nicht.
Ja, ja.
Und
ja.
Zwar dieses Gefühl, dass wenn du in so Dreckswetter fährst, dann empfindet man das ja als jemand, der dafür nicht bezahlt wird und dessen Beruf das ist, als komplett unnötig. Also ich hasse das halt also komplett, ne? Ich hinterfrage das ja dann auch in dem Moment so, Junge, warum mache ich das eigentlich gerade? Während das bei dir ja einfach so ist, ja gut, also wenn es halt regelt, ist ja kacke, aber gut, du musst halt auch trainieren, ja, also ne?
Du hast damit in den allermeisten Fällen recht, aber jetzt speziell, also der Giro ist jetzt 2 Wochen her und speziell in den 2 Wochen hatte ich auch so ein paar Momente, weil das war ja hier so eine On-Off-Wetter-Situation, ich würde mal sagen wahrscheinlich in ganz Deutschland und Umgebung, dass es immer wieder geregnet hat und ich bin halt wirklich jeden Tag im Training einmal nass geworden. Und das waren halt auch so Trainingssituationen, jetzt nach einer Grand Tour, klar, also auf jeden Fall muss man weiter trainieren, keine Frage, ist jetzt nicht irgendwie Urlaub angesagt oder so und ich will ja auch gute deutsche Meisterschaften fahren, aber es ist auch so, man hat ja jetzt wirklich 21 Etappen lang alles aus sich rausgeholt und danach ist es jetzt auch nicht so unfassbar wichtig, ob man dann 2x oder 5x VO2 Max fährt, so
das
im Training.
Das sagst du jetzt, Max, ne?
Sag ich mit 11 Jahren World Tour Erfahrung, sage ich das. Und dann bin ich dann halt zum Training gefahren, auf dem Zeitfahrrad, und da hat es ultra angefangen zu regnen. Und ich muss sagen, boah, das ist dann auch echt nicht so geil, ne? Wenn du dann auf dem Zeitfahrrad fährst, im Auflieger, und dann musst du dann schnelle Intervalle fahren und Regen, schlechte Sicht, rutschig, Autos und so, hatte ich gar keinen Bock. Und da habe ich auch echt so überlegt, so, boah, soll ich jetzt einfach heimfahren? Ja, aber habe ich dann doch nicht gemacht. Habe ich an meinen Berufsethos gedacht.
Ist das dann theoretisch wie so ein Arbeitgeber hier so einen Krankenschein holen? Ich bin krankgeschrieben, gerade aus dem Krankenhaus raus. Ja, beziehungsweise Max, ich habe intern, wurden mir Informationen zugespielt, wie lief denn das Training nach eurem Spieletag mit dem Muskelkater? Wie lief denn das noch ab?
Boah, ja, also das wurde gestrichen.
Wie, das wurde gestrichen? Wir sind extra früh aufgestanden.
Ja, wir sind extra früh aufgestanden, damit ich lange trainieren kann. Und dann habe ich den Podcast abgedrückt und hochgeladen. Dann habe ich gefrühstückt. Dann habe ich mein Fahrrad auf die Terrasse gestellt. Und dann habe ich gemerkt, boah, ich bin so am Arsch.
Ja, man muss vielleicht noch mal ein bisschen Kontext geben für alle, die das nicht mitbekommen haben. Max und ich haben letzte Woche Sonntag mal wieder seit langer Zeit einen Cousin-Duell-Tag gemacht. Also wir sind erst Rad gefahren. Das ist ja mittlerweile leider ein bisschen blöd mit dem Duell. Das haben wir dann verschoben auf den Squash-Court. Und das hat sich, während wir das gespielt haben, gar nicht so anstrengend angefühlt. Aber ich hatte am nächsten Tag so Muskelkater, dass ich mich beim Fernsehgucken abends, musste ich mich mit dem Rücken so an der Couch so hochschieben, dass ich wieder nach oben komme, weil ich einfach in meinem ganzen Körper so einen Muskelkater hatte. Und da dachte ich mir auch so, Max, als wir uns früher, also vielleicht ist es auch nur von meinem inneren Auge, aber als wir uns mit 23, 24 so epische Schlachten geliefert haben, da habe ich das irgendwie, das habe ich ja ruhiger in Erinnerung.
Ja, aber wir haben wirklich eine Stunde lang komplett Squash durchgespielt, ohne auch zwischendurch mal was zu trinken oder so.
Das ist
also es war halt wirklich null, also hier apropos hier Trinkpause, FIFA, ne? Wir hier bei 30 Grad im Schatten auf dem Squash-Court, nichts wird da getrunken.
Muss ich übrigens auch mal sagen, also es gibt ja jetzt einen ganz großen neuen Trendsport, und zwar Paddle oder Padel, je nachdem, mit wem man gerade unterwegs ist. Und da würde ich jetzt einfach mal sagen, ist jetzt ein absoluter Hot-Take von mir, ne? Und da mache ich mich vielleicht jetzt auch bei einigen unbeliebt. Aber ich finde Squash viel geiler und ich glaube, dass Paddle nur so beliebt ist, weil es niedrigschwelliger ist. Das ist nämlich...
Ja, voll, voll.
Also ich finde, beim Squash kann man sich viel geiler, also wenn man auf anstrengende Sportarten steht, wo man sich so körperlich verausgaben kann, dann ist meiner Meinung nach Squash deutlich geeigneter.
Aber ich glaube, weshalb man vielleicht mit Squash gar nicht anfängt, zumindest war das bei mir so, als ich das erste Mal gesehen habe in unserem beliebten lokalen Fitnessstudio Medikon in Neuwied, sah das für mich immer so brutal aus. Also, dass ich mir dachte, boah, okay, das knallt ja voll und das muss man bestimmt richtig gut können. Ist aber eigentlich gar nicht so. Also, ich finde, man braucht jetzt wirklich nicht so die krassen Skills, um... Ja. Also, wir sind ja jetzt auch nicht gut oder so, ne? Also,
ja, ich schon.
Aber ja, beim Squash diese...
Hat trotzdem verloren.
Richtig.
Beim Squash diese Geräuschkulisse, die hat was wie eine Baustelle für kleine Jungs, weißt du? Man bleibt stehen, man guckt, was der Bagger da macht, da ist laut, da ist ein Presslufthammer. Und ich kann mich auch noch entsinnen, also ich habe als Kind natürlich auch diverse Sportarten ausprobiert, darunter auch mal Tennis. Und eben in der Tennishalle gab es auch mal so Squash-Kabinen. Und wenn da irgendwelche Herren oder Damen Squash gespielt haben und da diese Bälle so geknallt haben und so, da ist man dann halt so stehen geblieben wie vor so einer Baustelle und hat da erstmal zugeguckt.
Aber Squash ist auch so eine Sportart, wo Väter richtig gerne sagen, ah, da wär, wenn ich in deinem Alter wäre, da würde ich dich vom Platz fegen. So, das habe ich früher auch immer gespielt.
Also so ist das. Ja, ich glaube, da kann man richtig so eine gute Legende erzeugen, dass wenn man in der Studienzeit, da, was wir da gesquasht haben.
Ich glaube auch, dass Squash eine super Sportart ist, um so vor den eigenen Kindern sowas zu erfinden, dass man irgendwie mal höher gespielt hat. Weil niemand kann ja googeln, ob du jetzt in der Squash-Bundesliga warst oder nicht. Weißt du? Also das wäre sowas. Aber wo wir gerade beim Thema Squash sind, ich hatte ja letzte Woche im Rahmen meiner Rennberichterstattung diese Situation geschildert, dass es quasi so einsetzenden Starkregen gab, ich gleichzeitig körperlich am Anschlag war, irgendwie noch taktisch mitdenken musste und irgendwie die Kurve richtig treffen musste. Und da hatte ich...
Klingt nach Kopenhagen-Sprint.
Ja, genau, klingt so ein bisschen nach Kopenhagen-Sprint, müssen wir gleich auch noch drüber sprechen. Da hatte ich gesagt, dass ich glaube, dass Radsport da doch relativ einzigartig ist. Und wir haben da richtig, richtig viele Zuschriften und Kommentare auch zu bekommen. Und ich würde mal gerne über so ein paar Sportarten, die dann mit in den Ring geworfen wurden, mit euch sprechen. Häufig genannt wurde Motorsport. Mhm. Und da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ich habe halt keine Ahnung von Motorsport, aber ich dachte, also ich glaube, dass die Komplexität, mit der du zum Beispiel jetzt Kurven fahren musst und Entscheidungen treffen musst, die ist natürlich deutlich höher als beim Radsport, weil es einfach auch schneller ist. Das heißt, du musst noch schneller sein, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Aber ich dachte, dass der Puls und so, ich wusste nicht, dass das so, also ist das körperlich so anstrengend? Ich höre immer nur, dass die ihren Nacken trainieren müssen wegen der G-Kräfte, aber ansonsten sehen die jetzt für mich...
Ich sehe schon die E-Mails eintreffen.
Ja, aber warum? Ist ja eine Frage. Ich habe ja gesagt, dass ich keine Ahnung davon habe. Ich weiß es halt wirklich nicht.
Wir haben, glaube ich, auch sau viele Screenshots geschickt bekommen von irgendeinem MotoGP-Fahrer. Namen ist mir jetzt entfallen. Der hat, glaube ich, ich weiß nicht, ob es eine Garmin-Aktivität war oder eine Whoop-Aktivität. Der hatte halt im Rennen einen Durchschnittspuls von... keine Ahnung, 180, 190, irgendwie sowas. Der ist halt von Anfang an komplett am Limit und dann fahren
aber
die...
Aber wusstet ihr das? Nee. Ich finde das total krass.
Ich finde es auch, auch krass. Aber ich glaube, du brauchst halt auch super viel Kraft, um die Maschine halt irgendwie halt in die Kurve reinzulegen und das halt auch wirklich zu halten unter Spannung. Aber ich denke mir halt auch so, ja, also Motorrad ist ja eigentlich auch nur ein Fahrrad. Und beim Fahrrad ist halt diese Komponente, ich muss ja noch mit den Beinen treten. Deswegen.
Ja, aber gut, also ich stelle mir halt Motorradfahren.
Ja, so rein in der Theorie würde ich jetzt auch sagen, Motorradfahren ist mit Sicherheit komplexer, was so Kurven und sowas angeht. Nochmal würde ich tippen. Ja. Aber ich hätte jetzt eigentlich gesagt, dass so diese körperliche Komponente eigentlich geringer ist.
Ja, gut, aber ich meine, der Motorsport des kleinen Mannes ist ja Kartfahren. Und stellt euch jetzt mal vor, ihr fahrt Kart eine Stunde lang durch und wirklich nicht mit Freunden, sondern komplett am Limit und niemandem wird was geschenkt. Also eigentlich doch wie mit Freunden.
Eigentlich so, also wenn wir mit unserer Freundesgruppe fahren, würde ich sagen, ungefähr so wie mit Freunden, ja.
Und ich würde sagen, da ist man schon gut durch und da hat man ja bei weitem nicht die G-Kräfte, die bei, ich sag jetzt mal,
stimmt.
Mit allem Respekt, bei echtem Motorsport wirken. Aber ich muss, also
wie fit sind
zwei
denn
Komponenten.
So
einmal, wenn man das andersrum sieht, die Motorsportler, die sind ja, also jetzt gerade die MotoGP-Fahrer, das sind ja teilweise richtig gute Radfahrer. Also bestes Beispiel ist ja der, weiß nicht, ob ich den Namen richtig ausspreche, ich glaube Esperago, der bei uns ja auch Botschafter sozusagen ist und auch ein Jahr lang im Conti-Team gefahren ist. Fand ich übrigens sehr witzig. Der musste dann von seinem Hersteller, ich glaube, der fährt für Honda oder so, hat der Verbot gekriegt, Radrennen zu fahren, weil das sei zu gefährlich. Also MotoGP geht klar, aber Radrennen ist zu gefährlich, haben sie keinen Bock drauf, dass er das macht.
Ja, also ich, weil du es jetzt gerade angesprochen hast, ich habe mich dann gefragt, wie fit sind so Motor-GP-Fahrer?
Ja, also da wohnen ja einige in Andorra und Monaco und die fahren halt, also die trainieren halt mit den Profis teilweise. Also ich sage jetzt nicht alle, aber also fahren ja fast alle Motorsportler auf Fahrrad.
Aber ich finde das total interessant, weil ich kann mich da ganz schlecht reinversetzen.
Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, Lewis Hamilton hat mal eine für mich absolut legendäre Story gepostet, wollte ich auch immer mal im Podcast erzählen, habe ich damals einen Screenshot von gemacht, habe ich jetzt leider nicht mehr vorliegen auf die Schnelle, aber er hat sowas gepostet wie 30 Minuten Laufen, 45 Minuten Gym und keine Ahnung, 20 Minuten Schwimmen und jetzt bin ich völlig durch. Und da dachte ich mir so, Bruder, also das würde ich niemals so posten.
Ich meine, Valtteri Bottas ist ja auch ein passionierter Rennrad-Gravel-Fahrer. Und ich kann mich auch entsinnen, dass der, in Finnland ein Gravel-Rennen ausgerichtet hat und hat sich damals Rick Zabel eingekauft als Tempomacher. Und ich glaube, Rick kam da, ja, nach dem Karriereende, der hat da 3 Monate das Rad nicht angefasst. Und der hat den halt im Schlepptau mitgenommen und hat den dann zum Sieg pilotiert. Also eigentlich ein super fitter Motorsportler. Der war da halt kaum, also der konnte halt gerade das Hinterrad halten von Rick, der ja überhaupt nicht mehr trainiert hat.
Ja, ich finde, dann würde ich Motorsport auf jeden Fall schon mal mit in die Liste aufnehmen, weil was man ja schon sagen muss, ist, dass der Hauptaugenmerk von Motorsportlern ja nicht nur auf der körperlichen Fitness liegt. Das ist ja einfach auch eine andere Ausrichtung im Training. Also wisst ihr, was ich meine? Das ist ja so, du kannst ja jetzt nicht, also wir Ausdauersportler, wir trainieren ja im Endeffekt den ganzen Tag nur Ausdauer. Also ich würde sagen 90%.
Nee, stimmt überhaupt nicht.
Warum?
Naja, also
90% des Trainings besteht auch darin, Ausdauer zu trainieren.
Ja, das definitiv, ja, das schon, ja.
Genau, so. Und
auch auf den Lebenszyklus. Also wenn du den Sportler von, keine Ahnung, 10, 12 Jahren siehst, dann baut sich das ja auf und man, also ja, wenn man halt Radsport seit den Kindheitstagen macht, dann hat man ja eine ganz andere Grundfitness, Ausdauer, als wenn man jetzt mit Ausdauersport erst im höheren Alter anfängt.
Ja, weil das Interessante ist aber doch, also man könnte ja jetzt, ich mache das jetzt hier nicht, aber ich bringe jetzt einfach mal das Argument, man könnte ja jetzt argumentieren, ja gut, Radsport ist ja dann aber doch krasser bei Regen in Anstrengungen um Kurven mit Taktik so, weil wir sind halt super fit und trainiert und haben dann trotzdem so einen hohen Puls und theoretisch könnten ja Motorradsportler einfach viel mehr Ausdauertraining machen. Und dann quasi körperlich fitter werden, damit es nicht mehr so anstrengend für sie ist. Aber das Argument ist ja dahingehend Quatsch, als dass der Fokus bei Motorsportlern ja nicht nur, die haben ja nicht, sagen wir mal, du hast irgendwie 10 Stunden Zeit am Tag zu trainieren, dann trainieren ja Motorsportler auch nochmal andere Sachen. Nehme ich jetzt einfach mal an, wie gesagt, ich bin relativ unwissend, aber die werden ja sich mit der Technik am Auto super viel auseinandersetzen, da irgendwie mit dran rumbasteln, die werden...
Ja, aber ich glaube, der Unterschied ist, also... So in bestimmter Weise hast du mit Sicherheit recht, dass man den Puls ein bisschen runterkriegen würde, aber es ist ja so, wenn du jetzt es gibt jetzt nicht wirklich so eine professionelle Crit-Szene im Radsport, aber wenn man jetzt einfach mal die besten Crit-Fahrer der Welt nehmen würde, jetzt war ja auch wieder dieses Tulsa Tough, diese amerikanische Serie, das ist ja nicht so, dass die sozusagen ihren Puls runter trainieren im Crit, sondern der wird immer für die Stunde oder was das dauert, wird er immer hoch sein. Das ist ja nicht ein Merkmal von mangelnder Fitness.
Ja. Aber das, wenn wir jetzt, also ich finde, es ist irgendwie schwierig zu erklären, wie ich das meine. Aber wir nehmen jetzt den Lewis Hamilton. So. Der ist ja, ich nehme jetzt einfach mal auch an, dass er sehr, sehr fit ist, oder wir nehmen halt Bottas. Sehr, sehr fitter Mensch. So. Und der hat bei einem Motorsportrennen, sagen wir mal, einen Durchschnittspuls von 180. Aber der ist ja körperlich nicht am absoluten Peak seines körperlichen Leistungszustandes. Ja. Er könnte ja ausdauertrainierter sein. Und das ist ja, und ich glaube, er ist das nicht aus sehr gutem Grund, weil es eben im Motorsport nicht nur darum geht, körperlich fit zu sein, sondern auch noch um andere Sachen. Ja. Während ja ein Crit-Fahrer,
andere Prioritäten.
Genau, es sind ja einfach andere Prioritäten. Und während ja ein Crit-Fahrer im Endeffekt den ganzen Tag nichts macht, außer so fit zu, also um halt an seinem körperlichen Ausdauerleistungsmaximum zu sein.
Werbung.
Werbepartner der heutigen Folge ist ja CarVertical. Und wenn es ums Auto geht, da sitzt mir eigentlich der absolute Experte bei Radio RTW direkt gegenüber. Max, du bist ja großer Autofan, aber alle deine Autos, die sind Gebrauchte. Junge Gebrauchte und natürlich Scheckheft gepflegt. Und da wollte ich mal wissen, wie hast du das eigentlich angestellt?
Das Ganze beginnt schon mit der Körperhaltung. Erstmal die Hände in die Hüften stemmen. Und jetzt kommen 3 wichtige Tipps. Um das Auto herumgehen, einmal gegen jeden Reifen treten. Und 2 wichtige Fragen. Hör mal, wie viel hat er unter der Haube? Und wie viel hat er gelaufen? Und wenn du das beantwortet hast, dann bist du eigentlich soweit durch. Und damit übergebe ich an CarVertical.
CarVertical kann noch ein bisschen mehr als gegen den Reifen treten, denn wenn man die Fahrzeugidentitätsnummer hat, kurz FIN, dann bekommt man einen rundum sorglos Bericht über das gebrauchte Fahrzeug, was man potenziell kaufen möchte. Und genauso haben Richie und ich das ebenfalls gemacht, als wir unseren Vito, unser erstes Firmenauto, gekauft haben. Richie und ich haben absolut keine Ahnung von Autos, aber bei der Probefahrt saß Richie neben mir, hat das kurz eingegeben und schon hatten wir einen tollen Bericht mit allen Schäden, Vorbesitzern, ob der Kilometerstand passt, und das hat uns ein gutes Gefühl gegeben.
Und mit dem Code RTW könnt ihr jetzt 20% auf euren Fahrzeugbericht bei CarVertical sparen. Wenn ihr also gerade auf der Suche nach einem gebrauchten Auto seid und auf Nummer sicher gehen wollt, dann könnt ihr den Code gerne benutzen. Und weitere Informationen dazu gibt's auch nochmal in den Shownotes.
Sag's nochmal schnell, Code RTW?
Richtig, Max, Code RTW. Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
Werbung Ende.
Ich glaube auch, was so der Unterschied im Training ist, oder das geht genau in dieselbe Richtung, was du sagst. Als Radsportler trainiert man ja wirklich die ganze Zeit nur Physis. Du trainierst ja keine Technik. Ist übrigens meiner Meinung nach auch bei manchen Leuten ein Mangel. Jetzt gerade, wenn du irgendwie kein guter Abfahrer bist oder sowas, denke ich, wird sich das sau lohnen, da richtig dran zu arbeiten, weil das halt auch mental voll der Stress ist. Aber ich kann einfach nur beschreiben, wie es ist. Alle Worldtour-Fahrer trainieren einfach 100% der Zeit nur ihre Fitness, und als Motorsportler arbeitest du ja dann, wie du gesagt hast, an der, keine Ahnung, Fahrwerkabstimmung, weiß ich nicht, machst dir Gedanken über die Reifenstrategie oder keine Ahnung was, oder das gesamte Setup von dem Auto.
Sowas.
Ja, weiß ich nicht. Genau, da gibt's ja auf jeden Fall deutlich mehr technische Komponenten, weil auch wenn der Radsport hier recht technisch ist, also ich sag mal so, so ein Zeitfahr-Setup, das ist jetzt schon schnell ausgesucht. Also es ist jetzt nicht so, dass du da irgendwie krass über die, ich kenne mich jetzt auch nicht aus, über die Zug- und Druckstufen von deinem Fahrwerk nachdenken musst.
Mhm. Ja, ich glaube.
Aber
schon.
Was ich auch mal sagen möchte, manchmal bekommt man auch so ein Feedback, so, also, dass man an die und die Sportart ja gar nicht gedacht hätte, was das für ein Skandal wäre. Und ich sag mal so, wir sind da sehr offen für, ne? Also es ist, manchmal vergisst man sowas. Also ich fand Biathlon war auch ein gutes Beispiel.
Ich finde Boxen auch ein gutes Beispiel.
Ja, aber also wir gönnen jeder Sportart, dass sie komplizierter ist als Radsport. Ist keine Missgunst.
Aber was ich noch ganz
kurz sagen möchte, sorry, dann bin ich auch fertig mit meinem Monolog hier. Beim Radsport gibt es so eine Komponente, und da bin ich wirklich sicher, dass es wenig andere Sportarten gibt, wo das so ist, dass dieses Taktische nicht nur akut sozusagen bedacht werden muss. Also ich sag jetzt mal so, wenn du, keine Ahnung, Monaco Grand Prix fährst, dann das ist ja bekanntermaßen so eine Strecke, wo es sauschwer ist zu überholen, dann würde ich jetzt einfach mal als Laie behaupten, dass man da die ganze Zeit im Moment lebt und sich die nächste Runde sozusagen zurecht, seinen Gegner zurechtlegt und die Stelle wartet oder auf die und die Stelle hinarbeitet mit Ansaugen und keine Ahnung. Und da gibt's ja jetzt auch so diese Überholsysteme und weiß ich nicht was.
Das Nitro,
um dann da
ich.
Vielleicht. Wie bitte?
Das mit Nitro einspritzen.
Nitro, ja genau.
Nitro, schön Lachgas rein in die Karre.
Und dann da den Moment zu wählen, wann man überholt. Aber im Radsport sind das ja auch teilweise so taktische Sachen über Stunden. Und das finde ich halt crazy, weil manchmal ist das ja so bei einer Hochgebirgsetappe, dass eine Gruppe wegfährt, wo du als Klassement-Team nicht so 100% weißt, was du jetzt genau machst. Wie viel Vorsprung gibst du denen? Wann holst du die ein? Wie entwickelt sich das Wetter? Ist die Abfahrt gefährlich? Ist das ein Bergauf, ein flaches Finale, wie auch immer? Und ich sage jetzt mal so eine Reifenstrategie ist ja das langfristigste wahrscheinlich, was es dann bei so einem zum Beispiel Formel-1-Rennen geben würde.
Wird ja aber auch von einem Team übernommen. Da sitzen ja 5000 Ingenieure.
Genau, genau. Und ja, okay, im Radsport könnte man auch sagen, da sitzt jemand im Auto und gibt da die Anweisung. Aber nichtsdestotrotz, ich finde halt diese Komponente, dass halt so Taktiksachen auch über wirklich lange Zeiträume im Hintergrund ablaufen, das finde ich schon verrückt. Und das ist halt auch sauschwer, das zu vermitteln, wenn man da nicht mal selber drin gesteckt hat. Weil manchmal hast du auch so eine latente Drucksituation, dass du halt die ganze Zeit merkst, scheiße, es läuft aus dem Ruder. Jetzt kurzfristiges Beispiel aus eigener Erfahrung in Mailand bei der Giro-Etappe, als dann die Gruppe durchgekommen ist. So ab einem gewissen Zeitpunkt ist es halt einfach kompletter Dauerstrom, weil du merkst, so kacke, das läuft hier gerade aus dem Ruder.
Mhm. Ja, also um dieses Thema, ich wollte da eigentlich auch gar nicht so einen krassen Vergleich so aufmachen. Also mir war das, weil ich finde jetzt zum Beispiel, jemand hat in den Kommentaren Tischtennis erwähnt. Und da würde ich halt sagen, ja, nee, das sehe ich halt absolut anders. Also Tischtennis
also, sorry, bei allem Respekt, ey.
Genau, Tischtennis ist natürlich technisch die deutlich komplexere Sportart in dem Sinne, als dass du
bis du die Schläge beim Tischtennis beherrschst, mit Sicherheit länger brauchst, als bis du gut Kurven fahren kannst als Radsportler, würde ich jetzt mal so behaupten.
Ja, dann kann ich aber auch mal gerne, dann kann ich gerne mal eine Gruppetto-Abfahrt bei einer Grand Tour Erfahrungswert empfehlen.
Ja, nee, aber trotzdem würdest du mir ja zustimmen, als dass es ja eine Sportart mit einem gänzlich anderen Fokus ist. Also zum Beispiel Tennis, aber wurde auch als Beispiel genannt. Tennis, finde ich, ist zum Beispiel eine Sportart, die, wo natürlich der eins, bis du einen perfekten Rückhandslice spielst, glaube ich, dass das in Perfektion, glaube ich, doch schwerer ist, als,
ja,
als talentierter ja, Mensch eine gute Kurve zu fahren. So.
Ja, also nochmal, sorry, nochmal ganz kurz zum Tischtennis.
Ich finde es voll spannend.
Sitze ja auch mit offenem Mund, wenn ich, keine Ahnung, Olympia ist so das Einzige, wo ich dann Tischtennis gucke, wenn ich dann Olympiaspiel im Tischtennis gucke, sitze ich da auch mit großen Augen, offenem Mund und denke, das ist ja nicht menschenmöglich.
Genau. Und diese Komponente, die will, glaube ich, keiner von uns irgendwie irgendwie kleinreden oder sowas. Und ich bin auch durchaus, wie du gerade eben gesagt hast, in der Lage anzuerkennen, dass es mit Sicherheit auch Sportarten gibt, die in anderen, in diversen Komponenten anspruchsvoller, insofern man das überhaupt so deklarieren möchte, sind als der Radsport. Aber ich glaube, der Punkt, den ich meinte, ist so, für mich bleibt das trotzdem etwas, was den Radsport in seinem sehr, sehr, sehr auszeichnet. So dieses, dass da viele verschiedene Sachen zusammenkommen, während man körperliche Höchstleistung vollbringt. Das finde ich im Radsport einzigartig und es gibt vergleichbare Sportarten. Es gibt Sportarten, die in anderen Sachen deutlich anspruchsvoller sind, aber diesen Punkt würde ich weiterhin so backuppen, auch gegen andere, gegen ist total dumm ausgedrückt, aber im Vergleich mit anderen Sportarten.
Ja, man muss ja auch so ein bisschen stolz sein auf seine Sportart.
Ja, genau, so eine gesunde Form Patriotismus, Radsport-Patriotismus, da wird ja wohl noch erlaubt sein.
Dann können wir direkt zur Fußball-WM übergehen, oder?
Ich habe noch eine Frage an euch, weil wir haben ja letzte Woche auch, war übrigens geil, es gab richtig viel gutes Feedback letzte Woche. Wir hatten ja auch über Oldtimer geredet und über so ja ältere Fahrräder und die Szene da und so. Und in dem Zusammenhang habe ich mir mal so überlegt, was ich eigentlich finde, was die stylischste Epoche im Radsport war. Und ich wollte euch einfach mal fragen, wenn ihr so daran denkt, okay, wer war am coolsten, also es geht jetzt nicht um, wer sah am schnellsten aus, wo waren jetzt irgendwie die tollsten Fahrer oder sowas, sondern es mir geht nur darum, wenn ihr so denken müsstet, okay, so in Sachen Style, wo fandet ihr Radsport am coolsten?
Also ich würde fast sagen, allgemein, so allgemeingesellschaftlich fast jetzt, oder?
Okay, naja, ich meine eigentlich eher so optisch in deinen Augen. Also ich finde es ja völlig in Ordnung, wenn du sagen würdest jetzt, aber...
Also ich finde halt jetzt so den Trikot-Style, das klingt jetzt für manche bestimmt wie so ein super kleines Detail, aber irgendwie mir ist das schon wichtig, mit so langen Ärmeln, langen Beinen, finde ich, sieht halt schon deutlich krasser aus als, keine Ahnung, Armstrong mit so Ärmelchen.
Okay.
Für mich schon ein Riesenunterschied.
Okay.
Ja, auch die Zeitfahrposition. Also wenn man jetzt mal gut, ja, also, stimmt, ja, also jetzt gibt es schon wieder auch ein paar Trends, wo Leute auf dem Zeitfahrrad ganz abenteuerlich drauf sitzen, wo es auch schon wieder in eine Richtung geht, wo ich mir denke, uiuiui, das sieht aber wild aus, ganz schön hoch vorne. Aber also so Zeitfahrpositionen, die waren so, sag ich jetzt mal, zwischen 2000 bis 2015, 16, sah das schon viel echt nicht so gut aus. Mit verglichen wie heute.
Ja, finde ich voll spannend, dass ich das so sehe, weil für mich sind ganz, ganz klar also so die 1900, so von 1995 bis 2005, finde ich, war Radsport ultra geil zum Angucken. Ich finde, das hat, also ich weiß nicht warum, aber ich finde, das hat so eine ganz besondere Ästhetik. Ich finde, dass so ein Jan Ullrich auf seinem alten Telekom-Rad in so einem gelben Trikot in Sachen Style, also ich finde, das ist natürlich was ganz, mir ist das ist so ein bisschen wie ein Old, deswegen kam ich auch drauf, es ist so ein bisschen wie ein Vergleich von einem alten Porsche mit einem neuen Porsche. Natürlich ist mir das schon klar, dass man mit einem neuen Porsche schneller fahren kann. Und ich würde mich auch, wenn ich jetzt Rennen fahren wollte, für den neuen Porsche entscheiden. Aber ich finde so in Sachen so Ästhetik und so alte Fernsehbilder, ich finde das irgendwie voll geil. Es holt mich komplett ab.
Ja, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen deine Radsportromantik dann, oder?
Genau. Das habe ich mich dann nämlich auch gefragt, ob das dann wohl, wenn jetzt zum Beispiel, uns hören ja bestimmt auch ältere Radsportfans, die, sagen wir mal, in den Radsport rein sozialisiert worden sind in den 70er Jahren, wo ich mich jetzt halt gar nicht mit identifizieren kann, weil das gar nicht meine Zeit war, weil ich offensichtlich noch nicht geboren, ob die dann für sich sagen würden, ja, so aus Romantik-Sicht fand ich die 70er Jahre am coolsten.
Brauchen wir auf jeden Fall ältere Fans für, ja.
Das kann ich ja jetzt dann zum Beispiel nicht beurteilen. Oder, also keine Ahnung, ich meine, weil für ganz junge Leute, die uns vielleicht zuhören, meine Freundin hat mir erzählt, dass ihre Fünftklässler einfach Jahrgang 2015 sind. Das ist halt für mich völlig hart, denke ich eigentlich immer, das wäre erst vorgestern gewesen. Wenn du 2000, also für die ist wahrscheinlich irgendwie so, für die ist Fabian Cancellara auf komplettem Baumarktmaterial unterwegs gewesen, ne? Das ist ja immer so eine Perspektivenfrage. Weil wenn ich mir jetzt Bilder von Fabian Cancellara angucke, der ist ja für mich quasi vorgestern erst, hat er seine Karriere beendet mit 2016 in Rio. Aber wenn du dir anguckst, wie das Material und wie auch der Style und so damals war, finde ich schon crazy, was der Sport für eine Entwicklung hingelegt hat.
Ja, aber ich denke gerade an einen Fabian Cancellara, Tour de France, Prologzeitfahren, London, er im Weltmeistertrikot. Der Kurs war auch so leicht, also hatte gute Kurven. Und da war dann der Clou, dass er an seinen Extension, auf seine Armauflieger, hatte er noch so eine Vision-Zeitfahrbremse noch zusätzlich eingebaut, dass er in den Aufliegern so bremsen konnte. Und Fabian Cancellara, ich müsste noch ein Cervelo gewesen sein, oder Max? Ja, war ein Cervelo, war kein Specialized.
Wann?
Das müsste 2000, London, 2009, 2010?
Nee, 2012 war London. Olympia meinst du?
Nee, nee.
Tour, ach, du meinst
WM. Tour de France Prolog in London.
Ach, Tour de France Prolog. Boah, ja, das müsste so, ja, das dürfte die Richtung eher.
Das war so, wo ich gerade auch so richtig mit Radsport angefangen habe, 2008, 2009. Das war für mich.
Und hat er gewonnen?
Ja, natürlich hat er gewonnen. Und ich glaube, er hat dann noch die dritte, vierte Etappe im gelben Trikot diesen Massensprint gewonnen. Also, wo er dann auf dem letzten Kilometer so weggedrückt ist.
Ja,
im
das
gelben
war krass,
Trikot.
Ja. Das war krass.
Also wenn man da nochmal, da gibt es so ein Bild, wo er in London halt so eine Kurve fährt in diesem Weltmeister. Das war schon Peak, fand ich.
Aber siehst du, und ich glaube, dass das dann schon was mit einem macht, dass man, wenn man diese, also für mich zum Beispiel, Peter Sagan bei der Tour de France, wo er die drei Etappen gewinnt, wo er diese Ikone, wo der war ja auch der Erste, der mal so ein bisschen so andere Jubel, so fußballermäßig, hier so den Hulk gemacht hat oder den Forrest Gump oder sowas. Welche Tour waren das nochmal? Also 2012, 2013 wird das auch gewesen sein. Junge, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie cool ich den fand. Mit diesen goldenen Sidis.
Sagan hat mich nie so abgeholt, muss ich echt sagen.
Ja, später hat er mich auch nicht mehr so abgeholt, stylmäßig. Aber als er so angefangen hat, und dann ist er ja, das war dann immer die Dreierkombination auf den hügeligen Etappen, Borsenhagen, Cancellara und Sagan. Junge, also.
Wisst ihr, was mich an Sagan stylmäßig immer gestört hat? Vielleicht kommt ihr drauf. Wirklich nur so ein kleines Detail.
Ja, die Fußstellung.
Ja.
Ja.
Natürlich.
Alter. Boah, die hat mich wahnsinnig gemacht, auch wenn ich hinter dem gefahren bin. Der hat immer so die Ferse nach außen gehabt und dann so leicht die Füße beide nach, mit den Zehen nach innen, mit den Fersen nach außen rotiert. Macht einen wahnsinnig.
Aber das wurde im Alter auch immer stärker. Weil ich glaube, der hat immer dickere Oberschenkel bekommen.
Ah, ich weiß nicht.
Ja, okay, aber fand ich jetzt aber trotzdem interessant, weil, und würde mich auch mal interessieren, ob die Leute da auch so unterschiedliche Vorstellungen irgendwie von haben.
Also ich glaube, es ist echt ganz viel mit so einem persönlichen Gefühl verbunden, wie du die Fahrer dann wahrgenommen hast.
Ja.
Aber ja.
Also ich muss jetzt nochmal ganz kurz in der Vergangenheit schwelgen. Es gab diese eine Tour, wo Jan Ullrich im deutschen Meistertrikot, das war aber nicht die 96er Tour, oder nee, 97 ist er auch im deutschen Meistertrikot, glaube ich, gestartet. Wo er dann irgendwie so 2000...
Nach Andorra Akalis?
Nee. Das war,
die 97,
das war so eine Etappe, wo er in so einer Abfahrt gestürzt ist, wo er da über die Leitplanke geflogen ist.
Ah ja.
Ja.
Und wie gesagt, ne, also mein Papa, liebe Grüße Papa, aber der ist halt ungefähr so, der ist ja so Radsportfan gewesen, wie ich jetzt Fußballfan bin, ne? Also ich schrei halt, schieß doch mal, oder jetzt einfach mal luften, so nach dem Motto, aber ich habe halt überhaupt gar keinen Plan davon.
Da muss ich auch eine geile Geschichte erzählen, genau zu dieser Thematik.
Ja, mach das gleich mal. Also so war ich dann damals eben Fan. Und ich hatte, klingt jetzt total lächerlich, aber der 6-, 7-, 8-jährige Richard, als Jan Ullrich dann wieder von seinen Helfern so nach vorne ins Peloton gefahren worden ist, nach diesem Sturz, da hatte ich Tränen in den Augen, ne? Da war für mich, war das halt völlig...
Ehrlich.
Dann habe ich mir immer den Hometrainer von meinem Vater, habe ich mir von Fernseher geschoben und habe dann immer Hometraining während der Tour-Etappe gemacht. Das ist schon geil.
Geil.
Also sowas macht natürlich wahrscheinlich viel irgendwie so im Rückblick.
Ich bin auch damals nach dem Bergzeitfahren nach nach Alpe d'Huez habe ich mir auch das Fahrrad von meinem Vater geholt, was mir viel zu groß war, und bin dann da so 100 Runden um den Block gefahren, also wirklich literally.
Ja, ist schon Wahnsinn. Aber was wolltest du gerade eben erzählen, Max?
Ja, genau, also ich war neulich zu Besuch beim guten Freund von mir, der eine Autowerkstatt besitzt, und habe dann da mit dem einen Kaffee getrunken, und dann kam seine Frau rein und er selber, übrigens viele Grüße an Autoservice Wiebling, beste Werkstatt, er selber ist früher auch Rennen gefahren und hat deshalb auf jeden Fall Radsport-Rennverständnis. Und seine Frau hat das aber nie mitbekommen, die haben sich erst später kennengelernt und die ist jetzt einfach 0,0 im Radsport drin. Und dann haben wir so ein bisschen über den Giro geredet, haben mich gefragt, wie es gelaufen ist und dies und das. Und dann kam sie dann dazu und hat gesagt, ja, sie hat auch eine Etappe geguckt, sie wird meinen, das wäre die erste gewesen. Und sie wäre völlig fassungslos gewesen, dass ich einfach 200-300 Meter vor dem Ziel hätte ich einfach abgebrochen. Wäre richtig sauer und enttäuscht gewesen. Ja, warum fährt er denn nicht gerade noch ins Ziel?
Das ist sauer.
War doch Erster.
Geil.
Und ja, ich muss echt sagen, ich weiß, ich hatte jetzt auch nicht den Anspruch, sozusagen da jetzt so einen Vortrag zu halten, wie Anfahren oder so funktioniert, aber es war gar nicht so einfach, innerhalb von wenigen Sätzen und ohne da jetzt so Klugscheißer sein zu wollen, zu vermitteln, warum das nicht geht.
Das ist generell, finde ich, total, ich finde es super schwierig. Man kriegt im Radsport, finde ich, und da wären ja die meisten unserer Zuhörer, weil ich nehme an, dass viele auch tief drin hängen im Radsport, wenn man sich das Gesabbel hier anhört, muss das wohl so sein. Ich finde, dass Radsport sehr schwer zu erklären ist, weil wenn du so eine Frage gestellt bekommst wie, ja, warum ist denn jetzt, mich hat letztens ein Kumpel gefragt, ja, warum ist denn jetzt eigentlich Pogacar nicht beim Giro? Da musst du ja ausholen. Da kannst du ja auch gleich nochmal mit Miguel Indurain anfangen. Und wer das wohl war, wenn du das irgendwie dann erklären willst.
Da musst du echt bei den Bienchen und Blümchen anfangen, oder? So ungefähr.
Ja, komplett. Also das ist manchmal nicht so. Aber ich glaube, so geht das den meisten anderen Sportarten auch. Also alle Motorsportfans, die haben sich wahrscheinlich gerade eben gedacht, Digga, Fahrwerkeinstellungen machen die seit 30 Jahren nicht mehr, ihr Opfer. Die machen nur noch autogenes Training und sind am Meditieren. Also jetzt nur so als...
Sind nur noch im Simulator.
Ja,
schöne ganze noch Simracing.
Ja,
ganze bei Twitch. So, dann habe ich aber jetzt auch an der Stelle meine richtige Hobbyfrage an Fußball. Und zwar, finde ich, wird im Fußball immer oft davon gesprochen, dass derjenige oder diejenige sich in Form gespielt hat.
Mhm.
Und da frage ich mich immer, also wenn deine Fitness stimmt, dann ist der Rest doch nur Kopfsache.
Würde ich auch sagen, ja.
Weil,
Flow.
Also ich sag jetzt mal so diese fußballerischen Ballbehandlungsskills oder so, die verschieben sich ja bestimmt über so eine Karriere. Aber zwischen Jahr 1 und dem Jahr darauf wird ja kein Riesenunterschied stattfinden.
Aber ich finde, das kann man gut mit was aus dem Radsport. Und dieses Informspielen,
das muss doch dann nur Selbstvertrauen sein.
Ja, aber ich finde, das kann man, glaube ich, gut mit was aus dem, also wie gesagt, ich bin ja auch kein Fußballexperte, aber was meine Kumpels so, die Fußball spielen, sagen, ist eigentlich gut vergleichbar mit einem Phänomen im Radsport. Also Max, wenn du jetzt zum Beispiel Topform hast, gibt's ja so, das merkt man ja als Radsportler, weil irgendwie fühlt sich alles leicht an, das Rad fühlt sich so an, als ob man irgendwie so morgens schon drauf aufwachen würde, weil es sich so wie so eine Einheit anfühlt. Die Werte sind alle top, aber du kannst ja Topform haben und in Rennen trotzdem nicht gut performen, weil du nicht die richtigen Entscheidungen triffst, weil man einfach nicht so im Flow ist. Und ich habe das Gefühl, wenn man 2-3 gute Rennen nacheinander gefahren ist, dann kommt man in so ein Selbstverständnis rein. Und ich stelle mir das so vor, dass das in den meisten anderen Sporten auch, ja, also ja, dass das Form ja, nicht so auch, sehr ja. über das Körperliche geht, sondern dann über so Selbstverständnis, dass das dann...
Ja, aber ich muss wirklich sagen, ich finde dann auch, ich weiß nicht, ob Fußballer selber davon auch reden, so untereinander, aber dieses journalistische, sich in Form spielen, also meiner Meinung nach ist das der falsche Begriff, oder vielleicht auch nicht, weil es ist ja dann doch, also mental ist halt auch Form.
Ja.
Vielleicht ist es doch der richtige Begriff, aber ich finde es immer sehr so misleading.
Ich finde es so geil. Ich gucke relativ viel WM, also all das, was jetzt nicht nachts stattfindet, habe ich jetzt am Wochenende zumindest geguckt. Und einer der Reporter hat dann irgendwie auch so, wollte dann so einen auf, ja, der Fußball ist ja viel professioneller geworden. Und dann, ja, bei den frühen Spielen um 12 Uhr, da geht's natürlich dann auch beim Frühstück schon um die Kohlenhydrataufnahme. Ja, da gab's dann heute Morgen mal eine Pasta-Party. Und dann dachte ich mir so, ja, dann würde ich jetzt mal sagen, ist der Radsport wohl offensichtlich ganz schön im Jahr 2006 hängen geblieben, was das angeht. Also.
Nee, der Fußball meinst du?
Der Fußball, Entschuldigung. Ach, das habe ich natürlich versprochen. Ja, da ist der Fußball wohl. Und habe mich tatsächlich gestern auch mit einem Kumpel drüber unterhalten und der sagte, dass er es total faszinierend findet, wie spät im Vergleich zu anderen Sportarten so Ernährung und sowas erst im Fußball angekommen ist.
Wir haben so vor 2-3 Jahren mal das Gel entdeckt.
Ja, ja, genau. Ja, das hat man dann doch. Aber jetzt gibt es ja Trinkpausen bei der WM, da geht das natürlich. Bevor wir uns über Trinkpausen bei der WM unterhalten, lass noch mal ganz kurz über die Dauphiné sprechen. Ich nenne sie jetzt einfach mal so, weil ich kann mir das andere, wie heißt das jetzt nochmal?
Rhône-Alpes
irgendwas.
Sehr. Ich finde, dein altes Team hat da einen super Instagram-Beitrag zu gemacht mit Matthew Heyman.
Der einfach so was hat er gesagt?
It's for me, it's Dauphiné and it's Paris-Roubaix. Hat halt einfach, ja, einfach nicht, stimmt, ja, nicht drauf angesprungen, dass es halt jetzt irgendwie ein bisschen anders heißt.
Ja, also da muss man auch ein bisschen konsequent bleiben. Ich muss sagen, ich habe ja letzte Woche gesagt, dass die Dauphiné für mich so ein bisschen so eine Rundfahrt ist, die ist eigentlich ultra wichtig, aber findet zu so einem Zeitpunkt statt, wo ich ganz gerne mal ein bisschen Luft an den Radsport ranlasse. Ich fand aber so die Erkenntnisse, die aus der Rundfahrt jetzt so, die man so mitnehmen konnte, fand ich dann doch ziemlich spannend. Und ich fand auch, dass es ganz geile Etappen waren. Es gab ganz geile Sieger. Und so in Sachen GC und sowas, fand ich das jetzt dann doch auch recht aufschlussreich, möchte ich fast sagen.
Hier noch eine Anmerkung, haben wir das schon besprochen, dass es genau einen Fahrer gab, der Giro und Dauphiné fahren musste. Stimmt, Max, hast du den Namen von Picnic Post NL war der, ne?
Ja.
Der Fahrer.
Gott, wie heißt der nochmal? Gijs Leemreize, keine Ahnung, wie man ausspricht, ein Holländer, ist dann zur 7. Etappe nicht mehr angetreten. Sei ihm gegönnt, die Pause.
Der soll jetzt auch mal ein bisschen sich an der Fritteuse laben und mal die Speicher zu Hause in der Heimat mal wieder ein bisschen auffüllen. Das ist hartes Brot auf jeden Fall. Aber jetzt mal so, ich hau jetzt einfach mal so ein paar Takes raus und ihr dürft mir dann widersprechen und mich dafür auf einen Scheiterhaufen dürft ihr mich dann werfen. Ich sag, Paul Sexas, natürlich super scheiße, dass er gestürzt ist, aber ich hatte den Eindruck, dass Del Toro auch so gewonnen hätte.
Mhm. Ja, gute Frage.
Also ich hatte irgendwie so den Eindruck, dass Sexas, der den Rest der Saison über ultra krass wirkte, bei der Rundfahrt zum ersten Mal so ein bisschen, also nicht so als Außerirdischer rumgefahren ist. Weil wenn ihr euch daran erinnert, was er zum Beispiel mit Leuten wie Jorgensen am Anfang des Jahres teilweise veranstaltet hat, dann war das natürlich, also immer noch eine krasse Leistung, aber ich hatte so den Eindruck, dass er ein bisschen, was ja vielleicht ist es ja auch Teil des Formaufbaus, ne? Das kann ja sein, ich stecke da jetzt ja nicht drin, aber ich hatte so den Eindruck, dass Del Toro doch stärker war, jetzt zumindest bei der Rundfahrt.
Ja, also ich fand, also die letzten drei Etappen waren ja die GC-entscheidenden Etappen, wenn man jetzt mal vom Teamzeitfahren absieht, und auf der 6. Etappe ist ja diese große Gruppe durchgekommen. Mhm. Und da hat Sexas auf eine Art und Weise attackiert, dass Del Toro eigentlich nur am Hinterrad mitfahren konnte und am Ende halt noch vorbeigesprintet ist, wenn man es jetzt mal so in einem Satz zusammenfasst. Und da hatte ich schon den Eindruck, dass Del Toro ganz schön am Limit war. Es war aber jetzt auch nicht so eine Hochgebirgsetappe, sondern es war, also in der Mitte der Etappe war ein ordentlicher Anstieg und am Ende so eine Doppelkombi. Aber es war jetzt bei weitem nicht so hart wie die Etappen 7 und 8.
Was traut denn ihr Sexas bei der Tour zu, in Topform? Glaubt ihr, dass der in den Zweikampf von Pogacar und Vingegaard mit eingreifen kann?
Ist es nicht ein Dreikampf? Ich habe die FTP-Werte von Remco Evenepoel gelesen.
Habe ich im YouTube-Video, habe ich es sogar gesehen, habe ich mir reingezogen. Ja. 425.
Also ich setze, by the way, bei Bora 100% auf Bundeslippo.
Ja, natürlich. Auf jeden Fall. Ja.
Also für mich sind die vier heißesten Contender die drei genannten, also Sexas, Pogi, Vingegaard und dann Bundeslippo.
Ja, also ich sag auch, also ich bin komplett offen für ein, ich habe auch gerne einen Sechskampf, ne? So ist nicht. Also ich treffe mich auch gerne mal zum Public Viewing, mal zur 19. Etappe der Tour de France, bin ich sofort dabei. Aber wenn ich jetzt...
Hey, Public Rolle fahren, zusammen vom Fernseher.
Auf gar keinen Fall. Ey, habt ihr das früher, ich habe das früher manchmal gemacht, ich habe mich manchmal mit einem Kollegen getroffen und dann haben wir Call of Duty auf seiner Xbox gespielt und sind dabei Rolle gefahren.
Was?
Ja.
Das habe ich noch nie gehört.
Doch, es gibt auch einige, die das machen. Die treffen sich hier, hier so Mathieu van der Poel und Co., die treffen sich doch mal zum Fortnite-Spielen. Dann fahren die Rolle.
Beim Rolle fahren.
Ja.
Ernsthaft?
Das ja. glaube ich nicht.
Doch, auf jeden Fall.
Boah, das finde ich ja ganz komisch.
Ja, also das hat Spaß gemacht.
Also da muss man auch mal, da muss man auch mal Freizeit und Beruf trennen.
Gibt's nicht so ein Plugin für GTA? Also gibt's dann auch für GTA 6 hier quasi Swiften in GTA 6? Das wäre doch.
Das wäre eigentlich geil, wenn man so schießen könnte und sowas bei Swift dann. Das wäre natürlich nochmal
ja, da mal so eine Art Biathlon draus machen.
Richtig. Nochmal ganz
andere. So eine Laserpistole vom Fernseher.
Ja, es gibt ja so ein bisschen dieses bei Swift dieses
Mario Kart-mäßige,
wo man so Punkte einsammeln kann und auch so ein bisschen interaktiv lenken.
Hat sich aber auch nicht so richtig durchgesetzt, ne?
Nee. Die Leute fahren lieber einfach so in der Welt.
Stumpf durch die Gegend.
Right ja, on.
Zurück zum erweiterten Tour-Favoritenkreis. Also lange Zeit, wir müssen es ja mal ein bisschen aufrollen. Lange Zeit war es ja so, dass sich die Fachwelt so ein bisschen einig war. Okay, es gibt halt Pogacar und Vingegaard. Und dann galt ja Juan Ayuso immer so als jemand, der von seinen Werten her da auf jeden Fall mitfahren kann.
Oh, den habe ich eben ganz vergessen von einem Teamkollegen.
Ja,
der greift hoffentlich auch noch da rein ein.
Muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, glaube ich nicht. Weil der ist. Das ist.
Ich traue dem schon zu, dass er aufs Podium fährt.
Ja, okay.
Also Sieg, muss man ehrlich sagen, ich Sieg nicht. Ist halt schon schwer.
Ich sag, der wird Sechster, Maximum. Einfach, also.
Okay, lass jetzt mal so die Leute aufzählen, die wirklich für eine Spitzenplatzierung Top 5 in Frage kommen. Also wir haben schon Vingegaard, Pogacar, Sexers. Bundeslippo sind klar.
Ja, ich würde ich aber, dann Remco natürlich.
Remco,
dann hier
aber Ayuso. Sagt ihr, dass Ayuso Top 5 fahren kann?
Ja, auf jeden Fall, aber ich glaube...
Ja, ne? würde ich auch mal klar sagen.
Ihr vergesst auch noch Oscar Onle. Ich weiß nicht, wie er den Sturz verkraften wird. Oder ja, ob der überhaupt...
auch guter Punkt, ja. Das wäre schon Nummer 7.
Ja, dann Onle. Ja, Jorgensen würde ich auch tatsächlich irgendwie so in die ersten 6 oder sowas... Je nachdem, wie es läuft, aus taktischer Sicht vor allem auch. Da hat er ja schon immer wieder Vorteile. Del Toro auf jeden Fall. Ja, schon krass, ne? Das sind jetzt dann schon mittlerweile einige, aber gut, davon sind natürlich zwei.
Also mein Team hat als Backup ja auch noch Skelmose. Aber Top 5 ist schon auch hart.
Ja, Top 5 ist schon hart. Also ich glaube, dass das Pogacar und Vingegaard relativ unantastbar sein werden. Ich glaube, dass Sexas und Bundeslippo auf vereinzelten Etappen mitfahren können. Dann glaube ich, dass Remco überraschend schwach abschneiden wird, weil nicht konstant genug. Ayuso wird jeden Tag so ein ganz, ganz bisschen verlieren, aber konstant eine gute Tour fahren und dann am Ende Sechster. Und Del Toro wird Fünfter. Also ich mache mal mein Ranking. Pogacar vor Vingegaard. Auf 3 Sexas, auf 4 Bundeslippo, auf 5, wen hatte ich jetzt auf 5? Ah, Del Toro, auf 6 Ayuso. Einfach mal jetzt so ganz spontan, keine Ahnung, das wird wahrscheinlich schlecht altern, aber ja, das wäre jetzt meine...
Also Del Toro so weit vorne, ich glaube, es wird einmal so einen wirklichen Großangriff geben, dass Del Toro so gefordert sein wird, dass er sich da irgendwie aufopfern muss und viel Zeit frisst.
Mhm. Tobi, du bist ein Orakel, ne? Muss man sagen, was das angeht.
Meine Prognose ist, wenn der Stern von Sexas beginnt zu sinken, geht er von Bundeslippo auf.
Ja, das ich glaube, Wunschszenario, ja.
Ich glaube auch, es ist Platz 1 und 2 wird, glaube ich, super schwierig. Und man ist, glaube ich, ganz gut beraten, die ersten Tage nicht zu nah an die Sonne zu fahren, um sich da zu verbrennen. Wenn man dann konstant sein Ding über die 3 Wochen fährt, dann ist das Podium greifbarer dann durch die letzten Tage, als wenn man da mal 1-2 Tage mit den Außerirdischen, wie man sie liebevoll nennt, mitfährt.
Und da kannst du dich halt auch auf den Bundeslippo verlassen, ne? Mhm. Weil der Bundeslippo ist jemand, der kriegt keinen Einbruch. Wie so ein schöner alter Daimler aus dem Schwabeländle, der läuft und läuft und läuft, der V6, herrlich.
Der hat halt vor dem Radsport, hat er auch eine härtere Sportart gemacht mit Biathlon. Der Stimmt. weiß sich zu zügeln.
Der weiß, der hat auch viel Tischtennis gespielt, das wissen viele nicht. Einsam in seiner Halle da vor sich hin trainiert. Ja, wollt ihr auch nochmal eure Top 6 machen? Ich finde, man braucht was schlecht altern kann. Es gibt nichts Besseres als Leute, die sich vor der Tour weit aus dem Fenster hängen und dann völlig andere andere Outcomes haben.
Ja, ich weiß nicht. Also ich, Tobi, willst du dich da, hast du da jetzt noch so einen krass anderen Tag als der Richard?
Ja, okay, gut.
Nee, überhaupt nicht.
Dann belassen wir es dabei.
Aber ich möchte noch eine Person erwähnen, und zwar Lennart Jasch vom Tudor Pro Cycling Team, ist jetzt 16. im GC geworden bei der Dauphiné.
Ja.
Und hat sich damit für mich, wenn seine Form sich weiterhin so verhält über die nächsten zwei Wochen, in eine ganz schön gute Position gebracht für eine sehr, sehr schwere deutsche Meisterschaft.
Mhm.
Und da muss man echt mal sagen, ey, Hut ab, gerade erst zum Profi sozusagen aufgestiegen, war ja vorher im KT-Team tätig, bis Anfang Juni und fährt dann jetzt so stark bei einer wirklich schweren,
schon krass,
sehr, sehr schweren Rundfahrt. Also der Mann hat auf jeden Fall Talent.
Der Mann hat auf jeden Fall Talent. Ich bin auch mal gespannt. Für die deutsche Meisterschaft bin ich wirklich sehr gespannt, weil es ist ja schon sehr schwer. Und es gibt, glaube ich, auch einige Fahrer, die, Max, hat dich mal gefragt, steht das Touraufgebot immer eine Woche vorher schon hundertprozentig fest oder kann man sich über eine deutsche Meisterschaft auch noch irgendwo reinfahren? Was denkst du? Also jetzt zum Beispiel jetzt so an Lennart Kemner gedacht oder sowas?
Nee, das kann sich auf jeden Fall noch verändern. Okay. Also jetzt völlig unabhängig von unserem Team ist es auf jeden Fall so, dass ich das selber auch schon erlebt habe, dass der finale Line-Up-Call Sonntagabend kam.
Ah, krass.
Krass, also immer Reiserücktrittversicherung für Urlaube im Juli.
Ja, also da ist immer, das ist auch immer vorher die letzten, ich sag mal, letzten wenigen Wochen vor der Tour. Da wird schon häufiger mal das administrative Online-System vom jeweiligen Team aktualisiert, ob da wohl schon ein Flugticket gebucht wurde oder nicht.
Ja, okay. Ja, das ist...
Ist wirklich unangenehm, ohne Scheiß. Also jetzt für mich, ich bin ja, also ich habe ja sehr, sehr wahrscheinlich kein Rennen im Juli. Und insofern ist das stressfrei, aber ich habe es auch schon erlebt, gerade bei meiner ersten Tour de France, dass ich vorher noch die Tour de Wallonie gefahren bin und die war halt auch sau gefährlich, weil schlecht abgesperrte Straßen, nicht angezeigte Verkehrsinseln, Poller und so weiter. Und ich habe drei Kreuze gemacht, als das Rennen durch war.
Fährt man aber wahrscheinlich auch anders, ne?
Ja, das ist ein bisschen unangenehm, weil... Also auch wenn du im Line-Up schon drin bist und dich eigentlich recht gut drauf verlassen kannst, musst du ja trotzdem die ganze Zeit weiter performen.
Mhm.
Und ja, das sind schon eine stressige Situation.
Das kann ich mir vorstellen. Aber da könnte vielleicht, habt ihr im Vorfeld von der WM, habt ihr diese DFB-Nominierungsvideos zufälligerweise gesehen? Also die haben dann so quasi, die haben für jeden Spieler, der nominiert worden ist für die Nationalmannschaft oder für die Weltmeisterschaft dann in dem Fall, haben die so ein persönliches Video quasi gemacht. Und wo dann so Freunde, Familie und so zu Wort gekommen sind, war auch geil so zusammengeschnitten mit so Bildern aus der Jugend und so und jetzt so der große Traum WM. Das fände ich geil, wenn man das auch, ich finde, man müsste die Tour, weil intern scheint das ja schon so zu sein, dass die Tour für euch Fahrer ja auch was ganz, ganz Besonderes ist, auch wenn man sie schon irgendwie 6, 7 Mal gefahren ist. Was man ja übrigens auch beim Team Ineos sieht. Habt ihr das mitbekommen? Also bei Ineos ist es so, dass die Teamführung gesagt hat, ja, Gesetz für die Tour ist nur Kwiatkowski und der Rest kann jetzt mal schön gucken, dass da mal ein bisschen mehr Leistung kommt. Und deswegen hat dann Rodriguez auch zum Beispiel bei der Dauphiné wohl auch so ein bisschen rumrandaliert, weil die ja, also sowohl Kevin Vauquelin ist ja deutlich hinter seinen Erwartungen zurückgeblieben.
Der hat übrigens, das wollte ich noch hervorheben, der hat nach dem Teamzeitfahren ganz schön den Mund vollgenommen, ne?
Ja, ja, habe ich mir auch gedacht.
Also das fand ich echt ungeschickt, muss ich sagen.
Ja, auch so teamintern.
Also nur ganz kurz zum Hintergrund, es war so, dass Oscar Onley mechanischen Defekt hatte und das Team musste warten, was wahrscheinlich zum Verlust des Sieges geführt hat, weil die haben ja dann nur, vielleicht wisst ihr es besser, so rund 10, 12 Sekunden oder sowas hatten die Rückstand.
Irgendwie sowas in den Dreh, ich weiß es gerade auch nicht, aber war knapp auf jeden Fall.
Und es hätte, also ich sage jetzt nicht, dass sie safe gewonnen hätten, aber es hätte gut sein können, dass das Team, wie heißen die zwischen Netcompany, Ineos oder andersrum?
Ineos, Netcompany, glaube ich.
Nee, ich glaube Netcompany steht ganz vorne, ja.
Ja, okay.
Wie auch immer, dass die gewonnen hätten und Vauquelin hat dann nach dem Rennen gesagt, dass es nicht seine Taktik gewesen wäre, auf Oscar Only zu warten. Und dann hat er als GC-Leader aber tatsächlich nicht abgeliefert.
Nee, weil so gar nicht.
Es hätte ja zwei Gründe geben können, nicht auf Onley zu warten. Das eine wäre halt gewesen, dass dass das Team seit Fahren gewinnt, so ganz offensichtlich. Und das andere halt dann, dass das Wankelaar keine Zeit im GC verliert.
Aber ich finde es immer so interessant, weil für mich ist, also ich muss jetzt hier an der Stelle nochmal dazu sagen, dass mir es immer sehr schwer fällt, mich derart über Profisportler zu äußern, weil ich natürlich enormen Respekt habe vor der Leistung von dem. Ne? Also nochmal dazu gesagt, also ich wäre nicht überhaupt nicht in der Situation oder in die Situation gekommen, aber ich finde es dann doch durchaus interessant, dass ein Kevin Vauquelin sich so einschätzt, dass er gleichwertiger GC-Leader sein kann wie Oscar Onley. Weil für mich ist der halt im letzten Jahr so ein typischer Fall gewesen von ultrastarker Fahrer, der durch ein paar glückliche Umstände halt weit vorne im GC war und dann halt einfach jeden Tag immer so ein bisschen Zeit gefressen hat. Aber der war ja jetzt nicht wirklich in der Lage, auch nur ansatzweise um ein Tourpodium mitzufahren. Das soll nicht diskreditieren, dass er ein super Fahrer ist, aber es ist doch kein klassischer GC-Fahrer.
Ja, ich denke, die Einschätzung, die können viele haben, ja.
Und ich finde es dann auch interessant, dass diese Fahrer immer so gerne dahin wollen. Also vielleicht ist das etwas, das mir als psychisch nicht ganz so belastbarem Sportler irgendwie schwer zu verstehen fällt. Aber ich denke mir so, okay, Kevin Vauquelin, hochdotierter Vertrag bei Ineos, geil. So, Punchy-Fahrer, der auf Hochgebirgsetappen und Mittelgebirgsetappen gut in der Lage ist, Radrennen zu gewinnen und auch große Radrennen zu gewinnen. Grundsätzlich auch in der Lage, eine Top 10 bei einer Grand Tour anzustreben. Aber grundsätzlich auch in der Lage, mit ultra viel öffentlichem Ansehen ein super wichtiger Edelhelfer zu werden, den alle respektieren, den alle geil finden, gegen, ich gebe mir den ganzen Riss, um GC-Fahrer zu werden, weil das kannst du vielleicht auch nochmal einordnen, Max, es steckt ja jetzt auch ein bisschen mehr dahinter, als GC-Fahrer in eine Tour oder sowas reinzugehen, als eben so ein Fahrertyp zu sein, wie ich es gerade eben beschrieben habe. Und sich diesen ganzen Druck, diesen ganzen Stress antun, nur um dann irgendwie am Ende Sechster oder sowas zu werden, das finde ich, ich finde das so, also ich denke mir dann immer so, hey, mach doch lieber das, was du kannst, Schuster, bleib bei deinen Leisten und lass dich dafür abfeiern, zu Recht auch, anstatt dann halt sich mit solchen Aussagen immer in so eine, sich selber so künstlich in so eine Drucksituation rein zu manövrieren.
Ja gut, ich meine, das ist in so einem Teamgefüge, ist es natürlich so, dass der, also im Radsport ist der GC-Leader der Boss im Team, muss man so sagen.
Ich hätte gar keinen Bock drauf.
Also auch als, ja, verstehe ich, auch als Klassiker-Spezialist oder als Sprinter stehst du da hinten an. Und die allermeisten, die würden halt gerne Boss sein.
Okay, aber denkst du, dass dann in dem Moment diese Leute wirklich davon, ich finde ja auch, der Radsport ist ja so datengetrieben heute, dass wenn du auf deine Werte drauf guckst, dann musst du ja wissen, dass du eh nicht mit Pogacar und Vingegaard mitfahren kannst und den anderen da vorne.
Ja gut, in manchen Situationen ist mit Sicherheit der Wunsch der Vater des Gedanken, aber ich weiß es nicht, jetzt auch mit diesen Watt-Sachen, ich finde das immer ein bisschen schwierig, weil du hast ja keinen richtigen Einblick, was die anderen tatsächlich so treten, und dann gibt's dann immer irgendwelche Websites, Instagram-Seiten, die mehr oder weniger fundiert irgendwelche Watt pro Kilogramm Sachen hochladen, und im Endeffekt kannst du ja nur auf dich selber gucken und dem glauben, was dir selber vorliegt. Mhm. Aber immer diese Quervergleiche, ich meine, das fängt ja alleine schon beim Powermeter an und alles, ja, andere wie Gewicht, ja, und so ist dann noch mehr geschätzt.
Guter Punkt.
Finde ich immer schwierig. Abgesehen, ja, also weiß ich nicht, finde ich schwierig zu beurteilen, aber oft ist das ja auch so, dass man, das ist ja schon eine komplexe Situation, ne? Also ich meine, wenn jetzt bei Vauquelin kann ich absolut nur mutmaßen, habe ich keine Insights, aber da könnte ich mir auch vorstellen, dass mit einem guten Vertrag auch eine gewisse Erwartungshaltung einhergeht, die versuchst du dann zu erfüllen, und das ist dann eben eine komplexe Situation im Team. Und jetzt rein, was jetzt, ja, wie soll ich sagen, dieses soziale Gefüge in der Mannschaft angeht, muss man ja auch immer bedenken, dass die Leute, die in dem World Tour Team sind, auf dem Weg dahin alle individuell sehr gut gewesen sind und auch irgendwo mit einem gewissen Selbstbewusstsein gesegnet sein müssen, um dahin zu kommen. Das heißt, vom Typ her ist da mehr oder weniger jeder schon so, dass er gerne irgendeine Form von Führungsanspruch annimmt, wenn sich das ergibt. Insofern finde ich das jetzt nicht so verwunderlich, muss ich ehrlich sagen, aber die grundsätzliche menschliche Frage, die du aufmachst, die ist natürlich voll nachvollziehbar.
Vielleicht ist dieser Konkurrenzkampf bei Netcompany Ineos auch einfach historisch gewachsen. Also es hat es ja seit Beginn des Teams immer gegeben, Wiggins versus Froome. Dann wurde da vielleicht, dann hatte man Froome mit Geraint Thomas, Egan Bernal, da hat man ja immer so eine interne Rivalität irgendwie gehabt. Vielleicht ist das einfach, das ist teamintern historisch gewachsen, das muss einfach so weitergehen.
Ja, da kann ich übrigens die Doku von der ARD zur Weltmeisterschaft 1994 kann ich da sehr empfehlen, weil da wird ganz gut skizziert, was vielleicht danach im Netcompany-Bus nach dem Mannschaftszeitfahren zum Beispiel abgegangen ist, weil da kann die Stimmung ja nicht geil sein. Also spätestens in dem Moment, wo halt Oscar Onley erzählt wird und also es gibt ja dann, wie das immer so ist in der Gruppe von Menschen, es gibt so bestimmt so ein paar Buddies von Kevin Wackler, die sind dann halt auf der Wackler-Seite und dann gibt's halt so welche, die sind auf der Seite von Oscar Onley und dann hast du eine Grüppchenbildung und das ist ja eigentlich immer scheiße, wenn das der Fall ist. Also klar, kannst du es
ja,
nicht
aber immer
verhindern.
Ja, aber ich glaube, ehrlich gesagt, ich würde das jetzt vielleicht gar nicht so dramatisieren.
Ja, hast du wahrscheinlich auch recht. Ja.
Also ich würde mir vorstellen, dass es dann danach einmal besprochen wurde und war auch bestimmt gut für alle.
Ja, das stimmt, das macht.
Und ich muss auch Fehler. In general sagen, ich fand das, also ich persönlich fand das von Wackelin, ja, also ich hätte in seiner Stelle nicht die Aussage getätigt, ist aber natürlich auch super leicht jetzt hier hinter Mikro zu sagen. Aber generell finde ich, ist das jetzt auch eigentlich immer ganz geil, wenn man auch mal eine emotionale Aussage tätigt, weil, ja also selbst
also
das wenn das jetzt vielleicht nicht immer 100% richtig ist.
Ja, das im Rennen zum Beispiel finde ich auch total nachvollziehbar.
Also weißt du meinst du dieses typische Post-Race-Interview so nach der Ziellinie oder was?
Ja, das, aber er hat ja auch im Rennen da so wild rumgestikuliert und sowas. Und da muss ich halt ganz ehrlich sagen, ja gut, Alter, der denkt sich halt in dem Moment, ey, ich kann hier gerade ins gelbe Trikot bei der Dauphiné fahren. Da kann man ihm jetzt auch keinen Vorwurf machen, dass er sich dann darüber aufregt. Ich finde, ich wollte jetzt auch mit meinen generellen Aussagen ihm, ich finde es nur immer interessant. Ich will ihm da gar keinen Vorwurf machen. Ich finde, es muss ja Leute geben. die auch Kapitän sein wollen, ne? Also das ist ja ganz
und
klar, aber
wie gesagt, so ein bisschen so auch mal was Polarisierendes zu sagen. Ja. Ich meine, man misst ja jemanden auch nicht an einer einzelnen Aussage, sondern das ist ja dann auch immer ein bisschen so ein Verlauf. Ja. Und ja, also fand das jetzt auch überhaupt nicht schlimm, aber es war auf jeden Fall interessant, wie du gesagt hast. Ja. Aber sollen wir zum Abschluss auch nochmal über die Sommermärchen-Doku ein bisschen reden?
Ja, ein bisschen Fußball mal hier reinbringen. Oh ja, ob das so gut ankommt.
Ja, also für mich ist das ja so, also es geht um die Mission Sommermärchen-Doku aus der ZDF-Mediathek und mir geht das jetzt gar nicht um den, wie soll ich sagen, so um das Spiel Fußball an sich, aber ich finde halt diese Dinge, die mit Sport einhergehen, die finde ich halt so geil und beim Fußball ist das einfach so, ob man jetzt das Fußballspiel an sich super gerne guckt oder nicht. Dadurch, dass das einfach so eine kranke mediale Aufmerksamkeit bekommt, gehen da so viele interessante Sachen mit einher. Und das finde ich halt super cool. Weil wenn jetzt der Radsport so groß wäre in der deutschen Öffentlichkeit wie der Fußball, dann gäbe es ja so sau interessante Nebenschauplätze.
Ich finde auch, umso größer eine Sportart wird, umso spannender wird natürlich auch die mediale Begleitung.
Ja, zum Beispiel Florian Lipowitz, wieder im Ferrari ins P1 gefahren. Das wäre herrlich. So eine Schlagzeile würde ich gerne mal sehen. Ah, Mensch, krieg gerade ein Paket.
Hat Ulle so früher gemacht.
Hallo. Entschuldigung, hier bin ich. Brauchen Sie eine Unterschrift?
Wir sehen jetzt Max, wie er gerade durch den 48 Meter langen Flur seines riesigen Hauses geht.
Ah, da wird wieder der Kaviar frisch aus Russland.
Nee, da kam gerade mein Zeitverlenker. Der kam jetzt nämlich aus Italien. Ich habe jetzt leider vergessen, wo der Ciccone wohnt. Aber der ist leider bei Giulio Ciccone zu Hause gelandet.
Hat er dir den einparfümiert?
Da hat nämlich eine Verwechslung stattgefunden.
Hat er dir den einparfümiert mit Sedan-Parfum? Musst du mal gleich dran riechen, mal schnuppern an dem Paket.
Der riecht jetzt eine Mischung aus herb und frisch.
Es kann wirklich sein, dass es halt einfach so dein, wenn du jetzt das nächste Mal Zeitfahrtraining machst, dass du dann einfach so ein Ticken italienischer gleich sich auch fühlen wirst, also in dem Auflieger drin. Kann sein, dass die Kraft von Giulio Ciccone da durch den Lenker auch weiter reinzimmert. Aber zurück zur Kraft von Sport. Hier Florian Lipowitz im P1 im Ferrari. Das muss ich sagen, das ist ja, ich finde, das gibt's jetzt ja schon mehr im Radsport. Aber es ist weniger privat, sondern bezieht sich halt alles irgendwie so aufs Sportliche, weil die Prominenz, glaube ich, nicht groß genug ist, um im Alltag so interessant zu sein. Ich finde, da neigt der Radsport jetzt nicht so dazu.
Ja. Aber zum Beispiel auch so diese ganze Klinsmann-Situation damals, dass sich da Angela Merkel einschaltet.
Komplett hart.
So geil, ey, das erzählt der Jogi Löw in der Doku dann so. Ja, dann waren wir bei der Angela Merkel.
Ja, ich jetzt wieder Querreferenz zu der Doku in der ARD über die WM 1994. Da sind sie ja früh rausgeflogen im Viertelfinale dann. Und da war Berti Vogts Trainer und dann ist Berti Vogts nach Hause geflogen und kriegt dann halt einfach einen Anruf von Helmut Kohl, der eben sagt, nee, Berti, du musst weitermachen. Und dann hat er halt gesagt, ja, dann habe ich halt weitergemacht, ne? Da ruft halt einfach mal Helmut Kohl.
Das ist so krass.
Aber ihr glaubt ihr, dass Friedrich Merz Bundeslevo angerufen hat?
Doch, ja, das kann ich mir vorstellen.
Das könnte ich mir schon vorstellen.
Nee, glaube ich nicht. Ja, aber ich meine Frau.
Aber
ich sag nein.
Friedrich Merz hat ja nicht nach dem dritten Platz von Florian Lipowitz beim Rolf Aldag angerufen und hat gesagt, ja, du musst weitermachen. Weil die sportliche Leitung.
Aber ich denke, er wird schon so eine 10 Kilometer Gravel-Runde wird er schon auf dem Steppenwolf gefahren sein.
Ja, das denke ich auch. Das denke ich
wir
auch.
Haben, wir haben eine Instagram-Nachricht bekommen vom Mechaniker anscheinend. Da wird wohl kein Steppenwolf gefahren, sondern irgendwie Fahrrad mit Pferde und Flügel, irgendwie sowas.
Was? Wo? Bei Friedrich Merz?
Ja.
Friedrich Merz hat einen Mechaniker?
Ja, also einen Mechaniker aus dem Radladen, wo Friedrich Merz oder Politikprominenz, wo in der Kundenkartei wäre.
Nein.
Junge, das erzählst du jetzt hier so das nebenbei, ist, kurz Junge, vor Ende des Podcasts.
Das habe ich überhaupt nicht gesehen. Wo war denn
Instagram? Du hast nur 15 Minuten.
Ja, aber jetzt nochmal, also was ist da, was wird da für eine Marke gefahren? Das interessiert mich natürlich. Ja,
uns hat jemand geschrieben, er arbeitet in einem Radladen in der Nähe vom Sauerland, wo Politprominenz in der Kundenkartei wäre. Aha, und da in der Kartei würde weit und breit nichts von Steppenwolf stehen, sondern eine andere Fahrradmarke mit einem Pferd und Flügeln als Emblem. Und ich meine,
Pegasus, oder was ist das?
Das müsste die Marke Pegasus sein, ja.
Sehr enttäuschend. Ja. Ein bisschen enttäuschend,
ja,
muss ich sagen.
Dann fährt der Friedrich aber maximal im Stadtbetrieb. Das scheint mir jetzt nicht nach so einem Sportfahrrad zu klingen.
Obwohl er natürlich bestimmt, ich habe ihn halt noch nie in kurzer Hose gesehen, er hat bestimmt schöne lange Beine, der Friedrich. Super.
Aber ich glaube, der hat so eine richtig undefinierte, schlachsige Wade.
Glaube ich nicht. Ich glaube, der hat so einen Adidas-Streifen, so einen. Von dem ganzen
Denkst
Sitzen.
Du?
Ja, ich denke, dass der immer sehr extrem viel kippelt im Bundestag und dann furcht sich das so über die Zeit furcht sich das so ein. Aber ja, also so viel zu dem Thema. Das ist auf jeden Fall ein geiler Insight.
Ich möchte jetzt aber noch mein Lieblingszitat möchte ich nochmal zu der Fußball-Doku sagen. Also erstmal das mit der Angela Merkel fand ich schon klasse. Und dann kommen da ja auch so ein paar Größen zu Wort, die man in unserem Alter ja auch alle kennt, ne? Also Gerald Asamoah, Thorsten Frings, Podolski, Lahm, also alle Spieler, die man so aus dem FF damals kennen, gekannt hat. Und da geht es um eine Szene. Dass Oli Kahn, also es geht generell um die Person Oli Kahn relativ lange und dass der auch wohl wie ein Besessener trainiert hat. Und da muss ich jetzt auch mal mit so einem gewissen Fahrrad-Hate sagen, weiß ich nicht, ob das Training immer so super besessen war. Also er sagt dann wörtlich, er hätte 1,5 Stunden Torwarttraining gemacht und die hätten schon gedacht, er wäre verrückt.
Ja, ey.
Und ich glaube, so ein Torwarttraining ist bestimmt intensiv, wenn du da so rumspringst und auf dem Boden landest und so. Das kannst du jetzt bestimmt noch nicht 6 Stunden lang machen. Aber ganz ehrlich, also...
Ja, ich glaube, also, Also ich sag euch ganz ehrlich, ich glaube, früher war das wirklich so, dass der Fußball noch keine Sportart war, in der die Leute so unfassbar fit gewesen wären. Aber das hat sich schon krass entwickelt in den letzten Jahren. Also
ja,
ich sag,
habt ihr mal
die Wade von Florian Wirtz gesehen?
Mhm.
Alter, der wäre ein super GC-Fahrer, sag ich dir. Ey, der hat eine Wade, da muss ich wirklich sagen, würde ich von Neid ablassen. Das ist schon crazy. Wer wäre der beste Radsportler aus der Nationalmannschaft, den wir aktuell haben? Wo würdet ihr sagen, okay, so als Edelhelfer für ein Bundeslebo, wen würdet ihr da...
Neuer.
Nee.
Boah, nee, viel zu schwer.
Viel zu schwer.
Ja, beim Flachen, der ist ja hier so ein...
Nee.
Max Walscheid wäre auch ein Torwart.
Der Woltemade könnte Zeitfahrspezialist sein.
Ich glaube, Manuel Neuer
gibt mir
hat so
Wiggins-Vibes.
Ja, komplett. Der hat so ein Backenbart und dann geht's ab, ey.
David Odonka auf jeden Fall Krit-Sprinter.
Ja, Mann, der ist nicht explosiv. Ich glaube,
dass Undaf als Anfahrer.
Oh, das, der wird sich gut, ey, ich glaube, dass Undaf ein guter Sprinter wäre. Oder Anfahrer. Der macht, der wäre aber safe Kopfstöße verteilt. Scheißegal, ob man danach auf relegiert wird. Ich glaube, dass Manuel Neuer aus Reflex halt die ganze Zeit so unfassbar feste den Lenker umschließt mit den Händen. So aus so einem Zupackreflex. Greift er, der hat ganz so taube Finger hat er, nachdem er Rad gefahren ist.
Ja, was denkst du, Richard? Wer wäre der bessere Radfahrer?
Ich glaube tatsächlich Flo Wirtz, weil der läuft halt auch pro Spiel immer so 14 Kilometer, ist ein sehr fleißiger Arbeiter, wie das gerne im Rad, im Fußball dann so genannt wird. Und ich glaube, dass der ein Ausdauersporttalent hat. Kann ich mir schon vorstellen.
Okay. So, jetzt muss ich aber ganz kurz noch die Oli Kahn-Story abrappen.
Ja,
und, also wie gesagt, es geht dann um sein Training. Und dann kommt Thorsten Frings zu Wort und der sagt dann so, ja, also der wollte dann halt auch immer, dass ich nach dem Training dann noch ein paar Bälle aufs Tor schieße und so. Da habe ich eigentlich gar keinen Bock gehabt, aber habe ich mich auch nicht getraut, Nein zu sagen, weil ansonsten hätte der mich an den Füßen durch dieselbe Straße gezogen, der Oli Kahn. Und in der nächsten Einblendung, wirklich ohne irgendeine so Einleitung, kommt Oli Kahn und sagt dann so in seinem typischen Sprech, ja gut, der Thorsten, der war halt auch faul.
So geil. Das ist so geil. Und da, Max, können wir den Bogen wieder zum Radsport spannen und auch mal so Leute wie Wöckler oder sowas oder auch Remco. Ey, wir brauchen ein bisschen mehr Typen. Das wäre schon geil, um so ein bisschen mehr privaten Gossip einfach so zu haben. Aber dann darf man die Leute auch nicht immer gleich fertig machen, wenn sie sich einmal aus dem Fenster hängen. So wie ich gerade eben. Ja. Nein, ich habe mir ja gar nicht fertig gemacht, sondern das wäre schon witzig.
Er war
einfach nur faul. Ja, gut.
Ja, aber die Radfahrtalente, die aus ihrem Talent nichts gemacht haben, weil sie halt ja nicht so viel Rad gefahren sind, sondern gern mal abgeduckt haben, die gab's ja auch alle.
Ja, aber ich weiß ja, was manche von den Radsportlern privat für unfassbar legendäre Sachen sagen können.
Ja.
Wir müssen auch die Interview-Fragetechnik. Ich finde, Anders Mielke, der legt da gut vor, der stellt auch mal so eine private Frage, weißt du, irgendwie so out of the box. Ich habe mir letztens sowieso gedacht, so das Thema Pressekonferenzen, ne, ist für mich völlig durch. Ich finde so Pressekonferenzen auch beim Radsport, Alter, ich habe noch nie eine geile Aussage. Ja, wobei Lukas Podolski mal, mit dem wir kraulen uns mal alle gerne an den Eiern, das war natürlich schon
witzig.
Der
hat auch so ein geiles Zitat gesagt, das muss ich auch gerade nochmal wiedergeben. Da ging es um Rudi Völler. Und er wurde dann da so von verschiedenen Personen beleuchtet, die sich da so, ich sag mal, positiv reflektiert und differenziert über Rudi Völler geäußert haben. Und am Ende kam der Poldi und hat er so abgebunden und hat dann einfach gesagt, hey Ju, der war jetzt nicht so der Taktikfuchs, aber war ein geiler Typ. Und ich muss echt sagen, der bringt wirklich Aussagen komplett on point. Der war ja jetzt dann auch medial nochmal Thema mit seiner Netflix-Doku und ist ja dann auch in diversen Formaten zwischen Podcast und Fernsehen präsent gewesen. Und ich muss echt sagen, Respekt, was der alles so gemacht hat, auch außerhalb vom Fußball.
Ja, gibt's auch in meiner Heimatstadt Andernach, gibt's auch einen Lukas Podolski-Döner, ne?
Ja, lecker, lecker.
Also auch auf dem Andernacher Marktplatz ist das Ganze angekommen. Dann hätte ich jetzt noch eine Rausschmeißerfrage für euch, weil jetzt haben wir gerade so viel über Fußball geredet. Wenn ihr euch für die Tour de France, also ihr kauft euch ein Fan-Trikot, ja, nehmen wir mal an, es würde sowas geben im Radsport so richtig, und ihr müsstet euch einen Fahrer hinten auf dem Rücken flocken lassen, wen würdet ihr euch hinten drauf flocken lassen? Also quasi, weiß ich nicht, Wahlscheid Nummer 9 oder so. Könnt ihr jetzt mal ein bisschen nachdenken? Ich habe tatsächlich auch noch nicht drüber nachgedacht. Mathieu van der Poel wäre bei mir ein bisschen zu langweilig, finde ich. Und es ist ja auch immer cool, so ein bisschen so nischige Leute zu haben. Weißt du,
hat der Jürgen Klinsmann nicht auch erzählt, dass er sich dann beteiligen lassen hat an den Trikotverkäufen beim Bayern München? Oder war das eine andere Doku?
Das war eine andere Doku, das war FC Hollywood.
Von seinem eigenen Trikot, oder was?
Ja.
Ja, ich muss ehrlich sagen, mir fällt das sehr schwer, das da was auszuwählen, weil das ist ja dann, das sind ja dann alles Kollegen, die man, also mit denen ich so rumfahre.
Ja, das stimmt. Dann wir können dich vielleicht, wir verschonen dich einfach quasi. Aber Tobi und ich müssen jetzt mal kurz ein bisschen.
Ja, ich muss mal überlegen.
Ich bin da jetzt auch gerade. Also ich muss sagen, also wenn ich einen Deutschen nehmen würde, würde ich mir Kemner hinten draufdrucken lassen, vorausgesetzt er fährt die Tour. Bin ich Fan, finde ich geil. Finde ich, hat einen geilen Fahrstil. Und finde ich, kann man sich auch als Typ auf jeden Fall gut mit identifizieren. Also wenn so Lennart Kemner, der wird jetzt nicht mit dem Ferrari in Fischerhude da in die Dorfdisco fahren, was natürlich aber auch geil wäre. Also Kemmler kann man sich auf jeden Fall schon mal hinten drauf und jemand Internationales vielleicht noch. Wir sagen.
Also ich würde sagen, sehr universal gültig als sympathischer Star könnte Gunnar sein.
Ja.
Aber ist auf jeden Fall auch so ein Typ.
Aber ist mir ein bisschen zu prominent.
Ah ja, okay.
Man will ja, man will
so den Kenner.
Ja, genau, man will ja immer so ein bisschen, das ist ja jetzt so, wie wenn du dir ein Fußball-Nationalmannschaft-Trikot mit Wirtz machst. Ich finde Wirtz natürlich super cool, aber das ist jetzt dann
ja,
zu...
Ich würde mir
dann jetzt eher so Amiri oder sowas hinten drauf drucken, weil man sich so ein bisschen edgy fühlen will, was man natürlich überhaupt nicht ist, aber die Illusion muss im Kopf weiterleben. Ich denke die ganze Zeit nach, wen könnte man denn da nehmen? Wer ist denn vielleicht irgendwie so ein richtig guter Berghelfer oder sowas oder ein krasser Anfahrer, den man nicht so auf dem Schirm hat, den man irgendwie auch cool findet? Wer gibt denn mal coole Interviews? Pedersen gibt immer geile Interviews, aber der ist natürlich auch ein großer Star.
Das ist gar nicht so einfach.
Nee, ne? Ich glaube, dass die Zuhörer, ich finde, als Zuhörer fallen einem in so einem Moment immer auch richtig geile Sachen ein, die man dann richtig gerne reinrufen würde. Das geht mir bei anderen Podcasts immer so.
Vielleicht so Godin. Ich finde, der hat krasse Leistung gebracht dieses Jahr. Auf eine geile Art und Weise.
Aber ich kann mir, also da bin ich...
Ah, nee, ich habe einen anderen. Ich habe Affini. Affini finde ich gut.
Affini ist gut. Hat mich schon mal im Training überholt. War ich am Gardasee Urlaub machen, bin ich da so hochgefahren. Dann kam Eduardo Affini an mir vorbei und hat er dann auch noch sogar mich gegrüßt. Weil ich bin da schon echt schnell hochgefahren, so 280 Watt oder sowas. Und der ist da richtig an mir vorbeigeflogen. Dann hat er sich vielleicht gedacht, ah, der macht das auch mit Ambition, den grüße ich mal. War ich richtig stolz auf mich.
Ja, sehr gut.
Eduardo?
Ja, ich suche die ganze Zeit so ein Pendant wie ein, wenn man jetzt an die 2006er WM denkt, Philipp Lahm oder irgendwie sowas. So ein grundsoliden.
Ja, so einen ehrlichen
Arbeiter.
Du willst so einen ehrlichen Arbeiter willst du haben, Knaupi, ne?
Ja, so ein Schwiegermutter-Starling hier, so irgendwie so.
Du identifizierst, aber du WM-Trikot würdest du dir auch Lahm hinten drauf flocken lassen, oder? Ich sehe dich da
ja.
In der Ecke.
Also so ein Typ, der ist so...
Wer ist denn so ein Philipp Lahm-Typ im Radsport? Ich gehe gerade...
Luke Durbridge.
Ja, auch gut. Aber ist natürlich jetzt aus Tobis Perspektive, mit dem kann er sich jetzt körperlich nicht so identifizieren.
Nee, ja, das stimmt, ja.
Und es ist natürlich jetzt eher für dich so jemand, der natürlich da gut drauf ist. Komm, wir gehen mal ganz kurz noch die Teams durch. Da müssen wir jetzt alle zusammen einmal noch durch. Wir müssen noch einen finden. Also, wir fangen mal an mit Bora Hansgrohe. Klar, Bundeslipo ist groß. Haben die irgendeinen geilen Helfer, wo man sagen würde, den will man sich jetzt da hinten drauf... Hindley finde ich ein geiles Trikot.
Hindley, ja.
Hindley ist super.
Sehr, sehr gut, ja.
Ja. Maxim von Gils auch. Krasses Comeback.
Nee, wäre echt raus. Bin ich raus, muss ich ehrlich sagen.
Habe ich keinerlei persönliche Verbindung zu. Weiß ich nicht, ob der cool ist oder nicht. Ich noch nie ein Interview irgendwie so, jetzt, was ich so direkt im Kopf habe. Aber Jay Vine, der ist... Ach, ich verwechsel immer Jay Vine und Jai Hindley. Komplett peinlich, ey. Ja, okay, also dann können wir Hindley doch eigentlich stehen lassen, oder?
Ja.
Und die Folge nennen wir... Der war ja auch faul. Irgendwie sowas in die Richtung.
Der Thorsten, der war faul.
Thorsten war faul. So heißt die Folge heute. Gut, dann...
Carapaz ist auch ein guter Druck, oder?
Ja, ist für mich auch zu groß.
Zu groß?
Aber dann ist Hindley eigentlich auch zu groß, Leute.
Ja, aber Hindley, der hat den Giro gewonnen, aber... Und jetzt, was war er dieses Jahr, Dritter?
Nee, der hat den Giro nicht gewonnen, er ist Zweiter geworden hinter Tao.
Nein, der hat den Giro gewonnen.
Ich hab...
Hat er denn den Giro gewonnen, bin ich gerade doof?
Jai Hindley.
Der hat den Giro nicht gewonnen.
Ja,
nein, Tao, ich kann
danach
ihn nicht aussprechen.
Danach hat er ihn aber trotzdem gewonnen.
Nein.
Bora. 22 hat er Giro Italia gewonnen.
Ja, oder? Ich glaube euch das, aber warum habe ich das denn gerade nicht mehr in meinem Kopf drin? Vor wem hat er den gewonnen?
Boah, weiß ich nicht, muss ich nachgucken.
Ah doch, vor Carapaz, wo Kenner diese krasse Führung fährt, natürlich.
Ja.
Ja, das bestärkt.
Ja, Hindley Carapaz, Landa, ja.
Ja, Hindley Carapaz.
Ich hab jetzt auch einen Philipp Lahm gefunden.
Ja?
Georg Zimmermann.
Ah, ja, ist mir zu viel, hat zu viel dann doch eigene Ergebnisse. Hat jetzt Eschborn gewonnen, ist deutscher Meister.
Ist für mich auch kein Helfertyp. Ich würde mir als edgy Take würde ich mir Piganzoli hinten drauf machen, weil der Name auch einfach geil ist noch.
Ja, ist mir auch zu viel Shootingstar.
Ja, das ist nicht so einfach, wie man sich jetzt da hinten...
Also Philipp Lahm ist halt eher dann für mich so der Ben Zwiehoff. Der ist halt immer da, der macht immer seinen Job.
Ja, aber er hat halt auch noch kein 4-2 gegen kein 1-0 gegen Costa Rica gemacht, ne?
Ja gut, dann willst du dann doch Ergebnisse sehen, oder was?
Nee, aber
ja.
So vielleicht, so Matthew Heyman ist für mich ein Philipp Lahm-Typ, jetzt im internationalen Kontext gesprochen.
Ich hätte einen Take zu Nils Pollitt.
Ja,
für
gut.
Für mich so ein Per Mertesacker.
Gut, gut. Ja, das stimmt. Es ist echt so, Alter, das ist ein geiler Vergleich. Das ist echt so, ja, das ist gut, das ist gut, das ist gut, das ist gut.
Ja. Sütterlin-Trikot, fände ich auch geil.
Ja.
Ja.
Aber auch in Sütterlin-Schrift.
In so einem Sütterlin-Trikot kannst du auch mal jemanden abdrängen im Training, im Group Ride. Das geht. Nicht, weil er jetzt das Image hätte, aber einfach, weil er so ein, weil er halt der Bulle ist. Das wäre auch nicht schlecht.
Oder wenn du dich halt, wenn du dich jetzt auskennst, so im Anfahrermetier, so Van Leeberge oder so. Der steht halt wirklich nie im Rampenlicht und fährt immer gut.
Auch gut, aber ja. Das könntest du so ein bisschen so als, ja, als edgy Take auf jeden Fall machen.
Das ist so, wenn du dann eingeladen wirst zum Fußball gucken und da hast du dann nochmal über den Sechser, hast du nochmal ganz spezielle Meinung, weil der immer so nach innen zieht.
Ja, komplett. Übrigens, Werbepartnerschaften, Nils Pollitt könnte mich für mich auch top so Heimwerker-Werbung machen, so mit Obi oder Hagebaumarkt, weil Nils Pollitt ist für mich, ich weiß es nicht, aber er wäre für mich ein Typ, der kann selber eine Terrasse bauen. Glaube ich wirklich. Ich glaube, dass der handwerklich sehr geschickt ist. Und dass er auch an seinem Haus so viel selber gemacht hat zum Beispiel. Ich weiß es jetzt nicht, aber ich glaube, dass er das richtig gut kann. Nicht so zwei linke Hände wie ich zum Beispiel.
Ja, ich glaube, der Nils, der dreht doch gerade eine Doku mit Rick. Vielleicht finden wir es da heraus, ob der handwerklich begabt ist.
Und
ob der
da dann auch bitte mal in Ikea-Schrank zusammenbauen auf Zeit.
Genau, Rick, lass ihn da mal so einen Packschrank zusammenfrickeln, ob dann wissen wir, ob das jetzt wohl so stimmt, meine Vermutung, oder ob das nicht stimmt. So, jetzt machen wir den Sack aber auch zu. Schreibt uns gerne in die Kommentare, wen ihr euch hinten drauf flocken lassen würdet. Würde mich interessieren und wer euer
persönlicher... Das ist eine super Kategorie. Ja. Die müssen wir ein bisschen beibehalten. Ich denke, da kommt ab und zu ein neuer Name dazu.
Ja, ich glaube
auch. Ich hab noch einen Take. Julien Alaphilippe ist für mich Zinedine Zidane.
Oh, ja, super.
Guter Vergleich, ja.
Wem er wohl dieses Jahr seinen Kopf in... würde ich auch so einen Kopfstoß, würde ich ihm auch zutrauen, dem Alaphilippe, ne?
Ja, aber von schön weit unten, weil der ist nicht so groß.
Das tut voll in Solarplexus, Alter. Das tut richtig weh. Du musst da aufpassen.
Wobei, von der Größe her ist er auch ein Vicente Lizarazu. Kennt ihr den noch?
Ja, klar.
Ja.
Sicher.
Naja.
Gut, Jungs. Bis nächste Woche, ne?
Bis nächste Woche.
Ciao.
Ja, der Thorsten. Der ist einfach faul.